So, eine neue Folge Jung und Naiv, kurz vorm Wochenende, aber zu einem wichtigen Thema. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du?
Ich bin Oliver Schröm, Journalist und Buchautor.
Welche Bücher, was für Bücher schreibst du? Was für ein Journalist bist du?
Ich arbeite für das ARD-Magazin Panorama und schreibe Sachbücher. Mein aktuellstes geht um Cum-Ex, einer der größten Steuerraubzüge der Geschichte. Ich habe aber auch schon über Terrorismus geschrieben oder über die Krebsmafia. Aber das aktuelle Buch geht halt über dieses Wirtschaftsthema.
Immer über schlimme Sachen schreibst du, ja?
Ja, ich bin investigativer Journalist. Und
das muss immer schlimm sein, ne?
Und da wühlt man halt im Dreck anderer Person und versucht da irgendwas ans Tageslicht zu fördern. Aber das ist halt meine Jobbeschreibung, das ist auch meine Aufgabe.
Warum kannst du so gut im Dreck wühlen?
Warum kann ich das so gut? Ich bin einfach neugierig und möchte dann hinter die Kulissen schauen. Und wenn ich dann irgendwie Ahnung bekomme, dass da irgendwas in Unordnung ist oder nicht koscher, dann versuche ich halt dahinter zu gehen. Und das ist im Prinzip Fleißarbeit. Man muss einfach ausdauernd lang Atem haben und dranbleiben.
Wann hast du gemerkt, dass du das kannst?
Eigentlich schon bei der Schülerzeitung. Also ich bin jetzt kein guter Schreiber oder sowas.
Gab schon mal so Investigativrecherche gegen den Schulleiter? Oder?
Ja, was irgendwie schief läuft bei der Schule. Also ich kann das einfach recherchieren. Wie gesagt, andere Sachen kann ich weniger gut.
Aber das müssen wir ja alle können als Journalisten. Was ist der Unterschied zwischen Investigativjournalisten und jetzt so einem popligen Hauptjournalisten wie mich?
Ach, ich denke, so investigativer Journalismus ist eigentlich sehr wissenschaftlich. Ne? Man versucht, Informationen zusammenzutragen. Ich erkläre das immer, man hat 100.000 Puzzleteile auf dem Tisch liegen und weiß, dass das Bild aber nur 1.000 Teile beinhaltet. Also muss ich aus den 100.000 die 1.000 Teile rausfiltern und dann noch versuchen, die 1.000 zusammenzulegen, dass es ein Bild ergibt. Und das ist natürlich sehr aufwendig. Und das machen vielleicht auch nicht alle oder wollen es auch nicht machen, was ich ja auch verstehen kann. Ich frage mich auch immer, warum mache ich das eigentlich?
Ja, warum?
Weil es wichtig ist und ich habe
Spaß macht?
Na, Spaß ist der falsche Begriff, weil wenn ich irgendwas veröffentliche, kommt da anschließend Ärger. Das ist auch eingepreist. Ne? Also wenn ich mich jetzt mit Milliardären anlege, wie bei dem Thema Cum-Ex oder mit irgendwelchen Banken, dann schicken die mir jetzt nach der Veröffentlichung keine Kiste Wein, die ich auch nicht annehmen würde, sondern dann kommt halt ein Anwaltsschreiben. Man wird verklagt und vor Gericht gezerrt. Und das ist auch eine ungute Entwicklung. Ich bin jetzt seit 38 Jahren Journalist und als ich anfing, gab es, glaube ich, 2, 3 Medienanwälte in Deutschland. Heute ist es eine Industrie und es gibt keine Veröffentlichung, wo nicht ein juristisches Nachspiel kommt. Also, und von daher hält sich der Spaß ein bisschen in Grenzen, weil oft fängt dann die Arbeit erst hinterher an, quasi diese juristischen Attacken irgendwie abzuwehren.
Aber da muss dann eine gewisse Motivation, muss da schon hinterstecken, wenn es jetzt nicht Spaß ist.
So. Ich finde es halt wichtig und richtig, den Job zu machen. Ich meine, es ist ein großes Wort, aber ich nehme es mal in den Mund. Es gibt die vierte Gewalt, es sind die Medien und wir haben das unser Job, da irgendwie dahinter zu gehen. So wie es dein Job ist, Leute zu hinterfragen. Also ich weiß nicht, ob das immer Spaß macht, wenn dann die Leute irgendwie nicht antworten oder unlustig sind oder was weiß ich und du musst denen die Antworten aus der Nase ziehen. Also, macht das Spaß?
Manchmal.
Okay.
Wie separierst du denn die 100.000 Teile? Also damit du die 1.000 Teile, die du dann später zu einem Puzzle zusammenfügen willst, hinbekommst. Also wie siebst du die 99 falschen Teile oder nicht notwendigen Teile aus?
Ja, letztendlich musst du alle anschauen. Also
alle.
Du hast oft, was weiß ich, eine Information. Also früher bekamst du vielleicht mal an Unterlagen ran, an einzelne Dokumente. Heute im digitalen Zeitalter kommen dann irgendwelche Leaks, irgendwelche Sticks, wo Giga oder gar Terabytes drauf sind. Das schafft auch ein Journalist nicht, sondern ich bin auch ein Teamarbeiter und ich glaube auch, dass investigativer Journalismus immer Teamarbeit ist, weil das kann ein Einzelner gar nicht bewältigen und du brauchst natürlich auch unterschiedliche Fähigkeiten. Ich habe zum Beispiel von Datenjournalismus keine Ahnung, aber ein Kollege, der solche Tools zur Verfügung hat, um solche Datensätze auszuwerten oder vorzufiltern, das ist natürlich wahnsinnig hilfreich.
Wie unterscheidet sich der Investigativjournalismus von früher mit dem von heute, jetzt unabhängig von der Digitalisierung und den digitalen Daten?
Ja.
Gab es früher irgendwie so vor 20 Jahren so, hier, Olli, hast eine Akte, viel Spaß damit und
so ungefähr. Also ich habe einer der ersten Investigativressorts in Deutschland gegründet. Ich war damals noch beim Stern. das war 2010.
Vorher gab es keinen Investigativjournalismus?
Ja, doch, es gab investigativen Journalismus, aber es waren meistens so Lonesome Cowboys, so Einzelgänger. Alle haben auch im ähnlichen Themenbereich gearbeitet, aber es gab keine Strukturenredaktion. Und ich war mal Anfang der 90er Stipendiat in Amerika und habe da festgestellt, dass da jede Lokalzeitung ein Investigativressort hat. Als ich dann damals zurückkam, ich habe für eine große deutsche Wochenzeitung gearbeitet, da habe ich dann dem damaligen Redaktionsdirektor vorgeschlagen, man müsste eigentlich das Investigativressort gründen. Da hat er mich angeschaut, so nach dem Motto, haben Sie ein Drogenproblem? Es war ungefähr, wie wenn ich ihm vorgeschlagen hätte, auf dem Mond ein Außenbüro zu eröffnen. Also es war absolut undenkbar vor 20, 30 Jahren.
Hast du mal gefragt?
Nee, müsste ich eigentlich jetzt 20 Jahre später nochmal fragen. Wir haben keine Kultur dafür. Also es ist eine sehr, sehr junge Disziplin in Deutschland, zumindest die Organisation in Redaktion. Wie gesagt, als ich das gegründet habe, das war 2010, und dann schossen zum Glück auch die ganzen Ressorts wie Pilze aus dem Boden. Und ja, jetzt hat es fast jeder und das ist auch gut so. Von daher hat sich wahnsinnig viel getan.
Also Kulturwandel?
Ja, aber wenn man jetzt zurückschaut, das ist 10 Jahre her. Und vorher gab es das nicht. In Amerika, jeder kennt die Watergate-Affäre, die war in den 70er Jahren. Da hatte die Washington Post irgendwie ein investigatives Duo, die das recherchiert hat. Die haben eine ganz andere Kultur, was die Investigation im Journalismus anbelangt. Oder eine andere Tradition, muss ich sagen.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter. Wenn du sagst, das ist so 10 Jahre her, war das so parallel mit Assange, WikiLeaks? Hatte das damit was zu tun?
Das kam später.
Ja?
Ja. Ja. Und wichtig war mir damals, als ich das gegründet habe, also ich habe jetzt nicht nur die üblichen Verdächtigen in das Ressort geholt, also die irgendwie, sondern... Also Leute mit unterschiedlichen Qualitäten, zum Beispiel mein Stellvertreter war gar kein Journalist, der war Fact-Checker. Stern hatte damals eine Fact-Checking-Redaktion, die also vor der Drucklegung den Artikel auf Herz und Nieren prüften. Und den habe ich reingeholt, weil der natürlich eine Geschichte vom Ende her denkt, also bei der Recherche. Und dann gab es natürlich auch jüngere Leute, die im Gegenteil zu mir Digital Natives sind, also sich virtuos irgendwie im Internet bewegen und da gut recherchieren können. Also mir ging es darum, so Disziplinen zusammenzuführen, also nicht thematisch, sondern eher vom Know-how, sodass man mit all diesem Können sich relativ schnell jedem Thema annehmen konnte.
Aber gibt es auch so Themen, wo ihr irgendwie einsteigt, wo ihr 2-3 Monate recherchiert und auf einmal feststellt, das läuft ins Leere?
Klar.
Da ist nichts?
Klar.
Hast du ein Beispiel, irgendwie, wo du mal dachtest, da beiße ich mich jetzt fest und dann war es am Ende umsonst?
Also 3 Monate dauert selten und soll es auch nicht dauern. Das passiert in der Regel sehr früh, aber ich lebe natürlich auch von sogenannten Whistleblower, aber da kommt schon mal vor, da ruft jemand an und denkst, okay, da könnte was dran sein. Dann fährst du irgendwie 4 Stunden durch die Republik, triffst denjenigen im Café und schon wenn er reinkommt, weißt du, das ist nichts. Sondern das war jemand, der sich etwas überschätzte. Und dann ist das Gespräch auch ganz schnell beendet.
Woran erkennst du das?
Verhaltensauffällig oder er kann seine Thesen nicht belegen, hat sich Spinnerei ausgedacht oder... Also klar, aber um das zu testen, muss ich dann halt auch erstmal 4-5 Stunden vielleicht durch die Republik fahren im Zug und denjenigen treffen. Klar kann ich das im Vorgespräch am Telefon ein bisschen abklopfen, aber letztendlich ist das eine direkte Sache. Da bin ich auch oldschool, also ich glaube, dass Journalismus immer eines war, sein wird und ist, nämlich People Business. Man muss Leute treffen und ein Gespür für die entwickeln, auch Vertrauen aufbauen und die müssen auch mir vertrauen. Weil wenn sie irgendwas liegen, kommt sie in juristisches, schwieriges Fahrwasser. Wir haben kein Schutzgesetz für Whistleblower. Also müssen sie sich wirklich darauf verlassen können, dass wir sie schützen. Und das geht ja auch nur, wenn man sich kennenlernt. Und das ist auch nicht mit einem Treffen getan, sondern es ist dann durchaus eine längere Angelegenheit.
Wie machst du deinen Quellen deutlich, dass man sich auf dich verlassen kann?
Man trifft sich mehr, gut. Mittlerweile mache ich den Job 38 Jahre. Ich habe 11 Bücher geschrieben. die googeln dann auch ein und wissen, was ich so gemacht habe und können da vielleicht auch abstrahieren.
Der Schröm hat noch nie jemanden verraten.
Dass man sich ein bisschen auf mich verlassen kann. Ich glaube, umgekehrt wird ein Schuh drauf, sondern wenn ich dann Quellen treffe, ich muss die manchmal vor sich selbst schützen. Wenn die ihr eine Information geben, dann musst du sagen, haben Sie nur die Information, haben Sie nur Zugriff auf diese Information oder ist dieses Dokument in der Abteilung rumgegangen? Sie haben 10, 20, 30 Leute, weil wenn es nur Sie haben und wir jetzt mit diesem Dokument arbeiten, ist relativ schnell zurückzuführen, wer die Quelle für die Veröffentlichung war. Dann hast du natürlich auch Whistleblower, die durchaus auch ein Geltungsbedürfnis haben, ist ja auch legitim. Und wie gesagt, oft muss man die Quellen auch vor sich selber schützen. Und es ist mir auch schon vorgekommen, dass ich dann einfach die Geschichte nicht veröffentlichen konnte, weil ich sonst riskiert hätte, dass der oder diejenige auffliegt.
Konntest du deine Quelle mal nicht schützen, einfach weil die Quelle vielleicht so doof war oder so?
Ja, es ist mir zweimal passiert, das beschreibe ich auch in meinem Buch. Mhm. Und das sind natürlich, das sind echt schlimme Erfahrungen. Also wegen mir musste auch mal jemand 6 Monate ins Gefängnis, weil er aufgeflogen ist.
Was hat er gemacht?
Sich mit mir unterhalten, aber er war halt
kriminell.
Er war Compliance-Chef einer Schweizer Privatbank und sowas wird dann als Verrat von Geschäfts- und Dienstgeheimnissen gewertet. Er wurde angezeigt, hat staatsanwaltschaftliche Ermittlungen eingeleitet, man hat bei ihm durchsucht, man hat ihn festgenommen, er saß 6 Monate in U-Haft. Und wir haben einen Fehler gemacht, wir waren in der Schweiz. Er war Deutscher, aber wir haben auf dem deutschen Handy kommuniziert und ich habe das problematisiert. Also ich dachte, nee, das Handy ist sicher, das ist ein deutsches Handy, da hat die Schweizer Justiz keinen Zugriff. Und das war ein Trugschluss und es war letztendlich auch mein Fehler. Ich hätte es einfach besser wissen müssen und darauf bestehen, dass man nicht über Handys kommunizieren.
Wie geht man damit um dann? Schreibst du ihm dann so einen Brief, tut mir leid? Oder?
Ich wusste es lange nicht, dass er inhaftiert ist und... Er wollte mich informieren, an Kassierer geschrieben und hat es jemandem, einem Zellenkollegen, der freigelassen wurde, mitgegeben, aber der Ex-Knasti hat mir das nicht zugeleitet. Ich tappte wirklich wochenlang im Dunkeln, bis ich dann mal einen Hinweis bekam und dann auch erfuhr, dass er auch gegen mich dann deswegen ermittelt wurde. Ich habe dann auch jahrelang einen großen Bogen um die Schweiz gemacht, weil das Risiko bestand, dass ich da vielleicht auch verlängerten Urlaub machen muss.
Kommen wir gleich zu. Ich soll dir sagen, das Sakko stört die Kamera. Wäre es möglich, wenn du dein Sakko ausziehst?
Soll ich es ausziehen?
Das flickert, glaube ich, so.
Okay, mache ich.
Und interessiert dich eigentlich jedes Thema? Also wenn man irgendwie, wenn ich jetzt so als Quelle, wenn ich irgendwas, irgendwie Whistle blown will, kann ich mit jedem Thema zu Oliver Schröm kommen? Oder sagst du so hier, Fußball, lass mich in
Ruhe? Nee, habe ich auch schon gemacht.
Ach so.
Also Fußball-Wettskandal. Also wir haben einfach nachgewiesen, dass Fußballspiele verschoben sind, dass gekauft sind. Also gut, ich meine, das Thema muss mich irgendwie interessieren, beschäftigen. Sonst habe ich nicht die Energie, mich da Wochen oder Monate reinzuhängen oder gar Jahre wie bei Cum-Ex.
Ja.
Und es muss relevant sein. Also ich würde jetzt mit investigativen Methoden nie irgendwie, was weiß ich, das Privatleben eines Promis ausrecherchieren. Könnte ich, das können, habe ich, aber es ist für mich nicht relevant. Das ist auch gesellschaftlich nicht relevant. Also es sollte schon gesellschaftspolitisch relevant sein, das Thema.
Hm. Warum war Cum-Ex relevant?
Na gut, das ist der größte Steuerraub in der Geschichte.
Das hast du vorher nicht gewusst?
Nee.
Da kam die Relevanz erst so mit der Recherche.
Ich wusste relativ schnell, dass es ein Skandal ist. Und ich kann es von Anfang an vielleicht erzählen. Das war September 2013. Ich habe damals von Stern gearbeitet, da war ich Investigativchef. Auf dem Weg in die Redaktion stand an den Landungsbrücken und ein Anruf an die Redaktion wurde durchgestellt. Es war ein Donnerstag. Da ist beim Stern Blattkritik, alle sind in der Konferenz und ich bin Konferenzmuffel. Ich gehe da ungern hin oder nie. War deshalb wahrscheinlich der Einzige, der erreichbar war. Und dann wurde das Telefonat zu mir durchgestellt und da war halt eine Stimme dran, die mir irgendwas von Cum-Ex erzählte. Und ich stand an der U-Bahn-Station und habe wirklich nur Bahnhof verstanden. das war kurz vor der Bundestagswahl und er erzählte mir, ja, Schuld trägt irgendwie Peer Steinbrück, war damals Kanzlerkandidat und amtierender Finanzminister. Und ich so, wie, hat er Steuern hinterzogen? Und nein, hat er mir versucht, Cum-Ex zu erklären. Ich habe es natürlich nicht verstanden, aber ich habe eine Ahnung bekommen, dass da irgendwas ist. Und fragte dann, ja, wer macht denn diese Art von Geschäft oder wer profitiert denn davon? Er sagte, ja, sehr prominente Deutsche. Und er kennt da eine Methode, das läuft über eine Schweizer Privatbank. Und dann bat ich ihn, mir einfach einen Namen zu nennen, um das einfach einschätzen zu können. Und er sagte, ja, das kann er nicht, weil sonst steht der Name vielleicht in der nächsten Woche im Stern. Er hat gesagt, ich werde jetzt todsicher keinen Prominenten im Stern publizieren und den Steuerhinterziehung bezichtigen, solange ich nicht harte Belege habe. Also Sie können alles sagen. Dann sagt er, ja, einer der Investoren in diese Geschäfte ist Carsten Maschmeyer. Den Namen kannte ich jetzt zufällig und dann konnte ich dann schon auch ableiten, okay, es könnte spannend sein. Und dann haben wir uns auch relativ schnell getroffen. Und dann kamen dann auch relativ schnell Dokumente auf den Tisch, wodurch man dann auch verifizieren konnte, das ist schon...
Und unser Vorzeigemillionär Maschmeyer war involviert.
Ja, hat 50 Millionen über eine Schweizer Privatbank in die Art von Geschäfte gesteckt, ohne zu wissen, dass es Cum-Ex-Geschäfte sind.
Natürlich.
Also, so der große Finanzguru schmeißt mal kurz 50 Millionen in Aktiengeschäft, ohne zu wissen, wo dann die Dividende herkommt, gut.
Ich habe gelernt, wenn du so viel Geld hast, dass es dir egal ist, ob du mal ein paar Millionen verlierst, das ist dann so fuck you money. vielleicht war das sowas.
Nee, weil er hat dann auch Geld verloren und er wurde da sehr unangenehm gegenüber der Schweizer Bank, wann wieder an sein Geld zu kommen. Also da gilt kein Pardon untereinander. Die bescheißen sich auch untereinander. Die erpressen sich. Du kannst ja alles, so, was du so ausdenkst, passiert da. Es geht um wahnsinnig viel Geld und Geld frisst Hirn und auch Moral.
Wenn es um wahnsinnig viel Geld geht, von Menschen, die wahnsinnig viel Geld haben, was ist denn da das Motiv? Einfach noch mehr Geld, immer und immer und immer mehr.
Das ist ein guter Punkt, weil das ist das Verrückte, weil du und ich, also ich zumindest, bei dir weiß ich es nicht, können kein Cum-Ex machen, weil du solltest es schon mal so locker mindestens eine Million haben, 20, 30, wäre besser. Dreistellig wäre ideal.
Nope.
Bist du ja auch raus? Ja, okay, gut. Also es sind alles Leute, die nicht am Hungertuch nagen und die trotzdem also die Möglichkeit haben, diese Geschäfte zu tätigen, die eine Lizenz zum Gelddrucken sind, das machen. Und das verstehe ich nicht. Das ist aber wirklich, es ist Gier, es ist Thrill.
Warum brauchst du eine Menge Geld dafür, um das zu machen?
Cum-Ex ist ein Kreisgeschäft mit Aktien. Also da gibt es überhaupt keine reale Marktsituation, wenn man Aktien einfach im Kreis gehandelt. Dann geht es einzig allein darum, sich Steuer erstatten zu lassen, die man nie einbezahlt hat. Also es ist keine Steuerhinterziehung im klassischen Sinne, dass jemand sein Vermögen in Panama versteckt oder sonst auf den Cayman Islands, um keine Steuer zahlen zu müssen. Für mich schon schlimm und asozial genug, sondern Cum-Ex ist ein aktiver Griff in die Steuerkasse. Das ist Diebstahl. Also da glaubt man, dein Geld, mein Geld, unser Geld. Und das bin ich schon sehr, sehr asozial. Und warum man so viel Geld braucht, also es geht darum, jede Aktie, wenn sie Gewinn macht, schüttet eine Dividende aus, das ist quasi der Gewinnanteil einer Aktie, der muss versteuert werden und die Kapitalertragssteuer, die darauf entrichtet wird, auf so eine Dividende einer einzelnen Aktie, da ist man im Cent-Bereich, 30, 40, 50 Cent. Also um diese Gewinne von 20, 30 noch mehr Millionen machen zu können, musst du quasi Milliarden bewegen, also Aktien im Wert von Milliarden. Das ist wie mit Goldschürfen. Du musst eine Tonne Erde bewegen, um irgendwie so ein kleines Puzzleschen Gold rauszuziehen.
Und also normalerweise, wenn ich eine Aktie habe, die ist 100 Euro wert, gibt eine Dividende von 1%, habe ich 1 Euro Dividende
gemacht. Genau, und dafür musst du Kapitalertragssteuer
25%
zahlen. 25%? Genau.
25 Cent muss ich dann also Steuern zahlen.
Genau. Und das ist natürlich nichts, deshalb muss man halt wahnsinnig viel Aktien bewegen.
Darum muss ich reich sein, super reich sein.
Ja. Da brauchst du natürlich auch eine Bank, die das dann hebelt. Also die leiht dann auch schnell mal 2-3 Milliarden für diesen Deal. Das geht ja alles in weniger Stunden. Aber du musst natürlich auch Sicherheiten einbringen. Also so ein paar Millionen wäre nicht schlecht.
Meine Yacht, reicht das auch?
Du hast eine Yacht hier?
Nein.
Ich weiß nicht, was die wert ist. Ja, wenn deine Bank davon überzeugen kannst, du hast eine Yacht und wenn sie das als Sicherheit akzeptieren, why not?
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass viele Leute, ich meine, seit Jahren ist Cum-Ex in den Medien, dass die meisten immer noch nicht verstanden haben, worum es da wirklich geht. Und bevor wir jetzt gleich eine Menge ZuschauerInnen verlieren, erklär uns doch mal einem alltäglichen Beispiel, wie Cum-Ex funktioniert. Gibt es da irgendwie eine schöne Metapher oder so?
Ja, es ist eigentlich ganz simpel. Jemand kauft sich ein Getränk, auf der Flasche ist Pfand und den Bon kopiert er dann zigmal und gibt die Flasche ab und kassiert nicht nur einmal Pfand, sondern zwei, drei, viermal. Das ist Cum-Ex. Also man ergaunert sich durch dieses Scheingeschäft. Das sind drei Parteien, die sich da absprechen. Ergaunert man sich eine Steuerbescheinigung oder produziert die mehrfach und jeder geht dann zum Finanzamt oder zum Bundeszentralamt versteuern und lässt sich diese Millionenbeträge erstatten.
Aber wenn ich zum Supermarkt gehe, meine Pfandflaschen abgebe, da ist ja dieser Bon, den ich bekomme, den kann ich ja nur einmal benutzen. Also der Supermarkt, der Computer weiß dann, okay, das wurde schon abberechnet. Fehler. Ja. Ich kann nicht normal machen. Und der deutsche Staat, der Fiskus, hat dieses System nicht.
Mhm. Das ist ein Problem. Also früher war eine Aktie ein Papier, also was Haptisches. Und da war ein Bon dran oder ein Coupon, den riss man ab. Das war quasi die Dividende und den hat man dann eingelöst. Hm. Und heute läuft das halt alles digital. Und man denkt eigentlich, dass man im Jahr 2021 jeder Aktie irgendwie auch so einen digitalen Coupon verpassen könnte, womit klar ist, wem die Aktie gehört. Tut man nicht, macht man nicht, will man nicht.
Was? Das ist
irre, ja. Und der andere Punkt.
Der Staat möchte nicht so gut sein wie ein Supermarkt.
Ja, und das ist noch viel schlimmer. Wenn dann einer dieser Cum-Ex-Gauner zum Finanzamt geht oder zum Bundeszentralamt für Steuer und sagt, hier ist meine Steuerbescheinigung, ich möchte jetzt 50 Millionen erstattet haben, dann hat die Steuerbeamtin, Beamte nicht die Möglichkeit, im Computer nachzuschauen, ob Thilo Jung auch vorher die Kapitalertragssteuer überhaupt bezahlt hat. Gibt's nicht. Und das habe ich auch erst kürzlich gelernt und das hat mich eigentlich schockiert. Steuern sind Ländersache und die Länder, die Finanzämter oder Finanzverwaltung der Länder haben ihren Kram in 5 Computerzentren in Deutschland. Und jedes Computerzentrum ist eigentlich schon Steinzeit, veraltet, sowohl von der Software wie auch von der Hardware. Du musst dir ungefähr so vorstellen, du hast einen Laptop, wo Windows 98 drauf ist. Und jetzt kaufst du dir 2021 einen neuen Laptop und willst natürlich deine Daten überspielen. Das ist aber halt nicht mehr kompatibel. Geht nicht, weil du die ganzen Zwischenschritte nicht gemacht hast. Also kannst du jetzt überlegen, ich verzichte auf meine Daten oder ich nehme wahnsinnig viel Geld in die Hand, besorge mir die alte Software, um das dann irgendwie nachzuvollziehen. Das müsste man mit jedem dieser Rechenzentren machen und dann müsste man die Rechenzentren miteinander verbinden, sodass ganz normaler Steuerbeamter nachschauen kann, wenn Thilo Jung zu ihm kommt und 50 Millionen haben will an Kapitalertragssteuer, ob Thilo Jung die auch vorher überhaupt entrichtet hat. Es geht nicht.
Es kann ja nicht so schwer sein, das irgendwie einzurichten.
Es ist teuer. Es ist wahnsinnig teuer und, also ich meine.
Ja, aber es ist bestimmt billiger als dieser Steuerschaden.
Ja, als ich die Idee hatte, das Buch zu schreiben und ich mit meinem Freund und Verleger zusammensaß und wir das so ein bisschen konzipiert und beredet haben, da hat er mich nicht gefragt und sagt, sag mal, warum kann eigentlich das Finanzamt nicht nachschauen, bevor es so diese Millionenbeträge ausbezahlt, ob zuvor die Steuer überhaupt entrichtet wurde. Und ich sagte, sorry, kann ich nicht beantworten. Also habe ich mich auf den Weg gemacht und auch dann mich mit Leuten getroffen, die Ahnung haben, die auch in den Ministerien arbeiten und die haben mir das dann so geschildert und dann habe ich genau die Frage gestellt. Ich habe gesagt, das darf ja wohl nicht wahr sein. Das kostet sicherlich Milliarden, diese 5 Rechenzentren auf den aktuellen Stand zu bringen und zu vernetzen. Mhm. Aber das ist ja dann immer noch vergleichsweise wenig Geld angesichts des Milliardenschadens, der jedes Jahr entsteht.
Ja.
Ich habe gesagt, oder ist das so teuer, dass es sich nicht mehr rechnet? Und ich habe gesagt, nee, kein... Kein Fall. Wo ist das Problem? Sagt er, ja, das ist eine politische Entscheidung. Da muss ein politischer Wille da sein.
Ja, Oliver, da haben wir jetzt ja Glück. Wir bekommen einen neuen Finanzminister von der FDP. Da heißt es ja immer Digitalisierung first, wir denken second. Gleichzeitig ist das denn der Parteichef, der die Leute vertritt, die wahrscheinlich an Cum-Ex gut verdienen. Wird lustig, oder?
Ja.
Also Linda könnte ja das machen, was du jetzt gerade beschrieben hast.
Ja, das erwarte ich auch von ihm.
Meinst du?
Und
erwartest du ernsthaft?
Ja, im Koalitionsvertrag steht exakt das drin unter Punkt 4000 noch was, dass man das jetzt technisch so hinbekommen soll, ob mit Bitcoin-Lösung oder was weiß der Teufel, dass eben dieser Missbrauch mit Aktien nicht mehr passiert. Es steht drin. Ich bin überzeugt, es hat nicht Lindner rein verhandelt, aber es steht drin und er hat es umzusetzen. Und ich werde ihn, sobald er im Amt ist, jeden Monat eine Anfrage schicken, wie denn der Stand der Entwicklung ist. Er hat es zu machen, hat 4 Jahre Zeit.
Und wir bekommen jetzt einen Bundeskanzler namens Olaf Scholz. Mhm. Bist du froh, dass der Mann Bundeskanzler wird? Der hat ja auch mal eine reine Weste, oder?
Nee, hat er nicht, zumindest was jetzt diesen Cum-Ex-Skandal anbelangt. Ob ich jetzt froh bin, ob der Bundeskanzler wird oder nicht, das ist irrelevant, weil ich muss als Journalist, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich habe da eine schizophrene Situation. Ich stelle meine politische, persönliche Überzeugung hinten an, wenn ich irgendwas recherchiere. Das ist mir dann egal, ob das eine Partei ist, die ich vielleicht sogar mal wähle oder gewählt habe, sondern das hat damit nichts zu tun. Für mich ist so investigativer Journalismus wie ein Chirurg. Der operiert auch, was auf den Tisch kommt. Egal, ob das jetzt ein Mutter ist oder Mutter Teresa, es wird operiert.
Ja, der Punkt ist also ein bisschen, der Mann ist in dieser ganzen Cum-Ex-Affäre prominent involviert.
Übel.
Der größte Steuerraub der deutschen Geschichte. Und der wird jetzt neuer Regierungschef dieses Landes. Es ist interessant.
Ja, das stimmt.
Hat er alle deine Fragen beantwortet in den letzten Jahren?
Nee, natürlich nicht.
Weil er das nicht kann? Weil er es glaubhaft
Vielleicht müssen wir es erst erklären, um was es geht bei Scholz. Ich weiß nicht, was man da voraussetzen kann jetzt bei dem geneigten Zuschauer. Also es geht darum, eine Hamburger Privatbank, die Warburg Bank, das ist einer der ältesten und größten Privatbanken Deutschlands, die hat ziemlich heftig Cum-Ex Geschäfte gemacht, hat damit zwischen 2007 und 2011 170 Millionen Euro aus der Staatskasse ergaunert. Ende 2015 kam man ihr dann auf die Schliche und 2016 gab es Hausdurchsuchung und im Zuge dessen hat dann auch die Betriebsprüfer der Finanzverwaltung in Hamburg kapiert, oh, die Bank hat uns bestohlen und wollte das Geld zurückhaben. Das haben wir damals recherchiert bei Panorama und haben festgestellt, oder das war dann auch öffentlich, dass die Finanzverwaltung, also man wollte es zurückhaben. Es war klar, dass die Cum-Ex machen, weil es gab schon Hausdurchsuchungen, es gab staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Es gab damals auch einen Untersuchungsausschuss im Bundestag, wo die Bank auch eine Rolle spielte. Also es war eigentlich öffentlich.
Und die Finanzbehörde hat ihren Job gemacht?
Erst ja, zumindest die kleinen Betriebsprüfer ganz unten und plötzlich wurde aber oben entschieden, man holt das Geld nicht zurück und ein Teilbetrag, 47 Millionen, also ein Teilbetrag von diesen 170, ist Ende 2016 verjährt. Also oder wäre verjährt. Also hätte man ganz schnell reagieren müssen. Und dann hat man das verjähren lassen und wir haben uns immer gefragt, warum schenken die dieser Bank das Geld? Ich meine, wenn ich dir jetzt 100 Euro aus der Tasche klau und du mich dabei erwischt, dann würde ich auch nicht sagen, hey Oliver, behalt die Kohle, sondern würde sagen, ich hätte das gern zurück.
Mit Zinsen.
Ja, zu Recht. Und es ist nicht geschehen und wir haben uns immer gefragt, warum. Und Ende 2019 hat eine wichtige Quelle mich angerufen und sagte, Olaf Scholz ist in Cum-Ex-Skandal verstrickt. Ich sag, okay. Hat dann 2, 3 Hinweise gegeben, aber das war nicht belastbar. Aber es ist eine gute Quelle, wo mir klar war, es wird jetzt schwer, das zu belegen, aber da könnte schon was dran sein.
Weil Warburg Bank Hamburg, Hamburger Finanzbeamte.
Ja. 2016 war Olaf Scholz Bürgermeister. Ja. Gut, und jetzt kommt noch eines dazu, das ist das Groteske, der Mitinhaber dieser Privatbank hat Tagebuch geführt. Was ich schon sehr bizarr finde, dass ein Banker Tagebuch führt, und zwar nicht nur über seine privaten Dinge, sondern auch über seine beruflichen Dinge.
Der Herr Olearius.
Genau, und diese Tagebücher wurden bei einer der Durchsuchungen konfisziert und beschlagnahmt.
Das ist erlaubt.
Ja. Hm. Okay. Und ich wusste also aus den Akten, dass es Tagebücher gibt. Und
du kannst ja nicht zur Polizei gehen und sagen, könnt ihr mir das erstmal kopieren hier?
Oder? Nee, das geht nicht. Hat mich auch viel Zeit gekostet, an die Tagebücher ranzukommen, aber irgendwann bin ich an die rangekommen. Dann an 2.000-3.000 Seiten, der hat eine, auf gut Schwäbisch, eine ziemliche Sauklaue, also hat mich wirklich Wochen und Monate gekostet, diese 3.000 Seiten zu entziffern.
Du kannst nicht verraten, wie du an so ein Tagebuch kommst?
Nee, das kann ich nicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn.
Du hast Tagebücher gelesen.
Ich habe Tagebücher gelesen und ich wusste, dass man diesem Mann und seiner Bank 47 Millionen geschenkt hat. Und wir wussten genau, wann die Entscheidungen gefallen sind. Und aus dem Tagebuch hat sich dann daraus ergeben, dass er kurz zuvor sich mehrfach mit Olaf Scholz getroffen hat. Und danach waren halt die Steuerrückforderungen, wie es mal ein Anwalt sagte, haben sich in weiße Wölkchen aufgelöst.
Und das Interessante ist, Scholz hat bis dato nicht sich erinnern können, dass er sich mit dem Warburg-Typen getroffen hat.
Es war noch ein bisschen komplizierter. Wir haben dann die Geschichte oder zweimal groß darüber berichtet bei Panorama und Kooperation mit der Zeit. Die erste Geschichte war Februar 2020. Also er hat sich, dreimal getroffen und wir hatten damals nur Kenntnis von einem Treffen. Das haben wir dann veröffentlicht und Scholz kam natürlich in Kritik. Er musste dann öfters im Finanzausschuss auflaufen und aussagen und wurde dann auch gefragt, ob er sich noch öfters mit dem getroffen hat. Und dann, jetzt wird's bizarr, er konnte sich genau erinnern, wann er sich mit Olearius in der Elbphilharmonie getroffen hat oder bei irgendeinem Jubiläum. Aber er hat den Abgeordneten einfach verschwiegen, dass er sich noch mehrfach wegen diesen Cum-Ex-Geschäften mit dem Mann getroffen hat und zwar empfangen hat bei sich im Amtszimmer. Wir haben dann durch weitere Tagebücher, Bucheinträge, das dann später herausgefunden, dass es weitere Treffen gab, die er ganz offensichtlich in den Abgeordneten verschwiegen hat. Jetzt sind wir hier im politischen Raum, aber im strafrechtlichen Raum ist so, jeder, der mal vor Gericht war, als Zuschauer oder als Zeuge war, weiß, dass ein Zeuge vom Richter belehrt wird und sagt, sie haben hier die Wahrheit zu sagen, sie dürfen nichts beschönigen, auch nichts weglassen. Ansonsten drohte ihnen wegen Falschaussage Gefängnisstrafe von bis. Also im juristischen Sinne ist irgendwas zu verschweigen eine Lüge, ist strafbar. Und als wir dann September 2020, ein halbes Jahr später, also die weiteren Treffen veröffentlicht haben, war klar, er hat im Frühjahr den Bundestag angelogen. Nicht einfach die weiteren Treffen verschwiegen.
Vielleicht hat er es einmal vergessen. Vielleicht war es wirklich so unsinnig. Vielleicht kam dieser Olearius einfach ins Büro, hat gesagt, ich will, dass du mir hilfst.
Nee.
Und Scholz hat dann gesagt, raus! Nein, raus! Und das hat er einfach vergessen.
Nee, so, ja, es ist eine offizielle Version ist, er kann sich nicht mehr dran erinnern. Die Version kam aber erst ins Spiel, als wir ihm die weiteren Treffen nachgewiesen haben. Und jetzt muss man wissen, sich nicht erinnern zu können, ist juristisch keine Lüge. Hm. Also jeder Gauner, der vor Gericht steht, der kriegt von seinem Anwalt eingebimst, lügt nicht vor Gericht, sondern im Zweifel sagt einfach, ich kann mich nicht erinnern. Das ist okay. Und genau diesen Move machte dann Scholz. Ich glaube, es tat ihm richtig weh, weil sich nicht erinnern zu können, ein Mann, der dafür steht, sehr Aktenkenntnis zu haben, sehr detailverliebt ist, sich vermutlich viel darauf einbildet, klüger zu sein als die meisten anderen, der hat plötzlich Gedächtnisverlust. Es tat, glaube ich, einerseits richtig weh, aber er musste diesen Move machen, um aus der Situation rauszukommen.
Aber wenn wir jetzt mal von der Unschuldsvermutung bei Scholz ausgehen, und dass er dann irgendwie dann doch nicht wirklich was mit zu tun gehabt haben könnte. warum macht er denn diese Moves? Also warum sagt er nicht einfach, ja, ich war Oberbürgermeister, der kam an, der wollte was von mir. Er hat ja selbst gesagt öffentlich, dass er schon immer Cum-Ex für kriminell gehalten hat.
Ja.
Und er weiß ja offenbar mal ganz genau, obwohl er sich an die Treffen erinnert, was er bei den Treffen gesagt hat und was da genau passiert ist.
Ein anderes Beispiel aus dem Gerichtsbereich, also wenn jemand sich genau erinnert, wann er jemand bei Nebensächlichkeiten, beim Besuch der Elbphilharmonie etc. getroffen hat, dann aber sich nicht erinnern kann über Treffen, wo es um 170 Millionen geht, das ist relativ unglaubwürdig. Ein Richter würde sofort sagen, unglaubwürdig, und würde ein entsprechendes Urteil fällen. Im politischen Bereich ist es natürlich etwas komplizierter. Vielleicht kurz ins Detail, wie das sich abgespielt hat. Mhm. Also das erste Treffen war Scholz vorbereitet. Also ich muss kurz spoilern, nach unserer Berichterstattung wurde ein Untersuchungsausschuss in Hamburg eingerichtet, in der Bürgerschaft. Also der arbeitet noch, aber schlummert jetzt so ein bisschen vor sich hin. Und hat auch damit zu tun, weil durch rot-grüne Mehrheit dafür gesorgt wurde, dass bis zur Bundestagswahl nur Zeugen aufgelaufen sind, die an diesem Deal oder in dieser Entscheidung beteiligt waren. Also die natürlich Scholz immer entlastet haben. Und heute in einer Woche kommt die erste ernsthafte Zeugin, nämlich eine Staatsanwältin aus Köln. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann nächstes Jahr noch ein bisschen munter wird in diesem Untersuchungsausschuss. Aber zurück zu den Treffen. Ich dachte auch, wenn so ein prominenter Privatbanker zum Bürgermeister will, dann bekommt er einfach eine Audienz. Und bei der Audienz allerdings erfährt dann Scholz, Gott, der will ja mit mir gar nicht über die Elbphilharmonie reden und über den Klang dort, sondern über sein Steuerstrafverfahren, das öffentlich ist, das jeder Zeitungsleser kannte, das gegen den Mann ermittelt wird wegen schwerer Steuerhinterziehung. Dafür geht man auch gern mal 10 Jahre ins Gefängnis. Mittlerweile wissen wir durch die Arbeit des Untersuchungsausschusses von der Stunde Null an, wusste Scholz, um was es geht. Der Banker bittet um Termin, dann wird es eingespeist in den Apparat. Die haben einen Laufzettel für Scholz erarbeitet, den kenne ich auch. Achtung, 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 gegen die Bank wird ermittelt, auch gegen den Inhaber wegen Cum-Ex, und vermutlich will er über Cum-Ex mit ihnen sprechen. Und so war es dann auch. Beim ersten Treffen hatte dann Scholz noch einen Mitarbeiter dabei, hat sich auch sehr defensiv gehalten. Dann gab es binnen weniger Wochen das nächste Treffen, wo dann auch der Banker Papiere übergeben hat, wo sie aufgeschlüsselt haben, warum er ihnen das Geld nicht wieder abnehmen darf, das sie geklaut haben. Bei diesem Treffen hatte dann Scholz niemand dabei. Und er nahm das Papier entgegen, hat dann eine knappe Woche später proaktiv diesen Banker angerufen und sagte, hören Sie mal her, dieses Papier, das Sie mir übergeben haben, das schicken Sie jetzt mal ohne weitere Kommentare an den Finanzsenator Peter Tschentscher, heute Bürgermeister in Hamburg. Mhm. Dann ging es an Peter Tschentscher. Sehr geehrter Herr Senator, anbei ein Schreiben, das auch ans Finanzamt geht. Es ist im Interesse der Bank, dass dieser Fall schnell erledigt wird. Nachdem Peter Tschentscher dieses Papier bekommen hat, war der Fall auch binnen weniger Tage erledigt, und die Finanzverwaltung in Hamburg, die eigentlich ursprünglich das Geld zurückfordern wollte, auch entsprechende Vermerke schon geschrieben hat, hat eine 180-Grad-Wende gemacht und sagte, wir wollen das Geld nicht haben, und okay, es verjährt, so what?
Woher weißt du, was Scholz am Telefon gesagt hat? Hat Uli Jahres das ins Tagebuch geschrieben?
Genau. Und wer lügt schon sein eigenes Tagebuch an?
Weiß ich auch nicht. Aber warum, ich meine, im Raum steht ja, dass Tschentscher und Scholz quasi so gehandelt haben, so wie es am Ende ja gekommen ist, dass die Warburg Bank die das Geld nicht zurückgezahlt hat. Was sind denn die Motive? Was wären die Motive dann?
Gleich zur Motivationslage. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie haben Einfluss drauf genommen, dass die Behörde sich so entschieden hat, wie sie sich entschieden hat, das Geld nicht zurückzufordern. Oder die Behörde hat aus welchen Gründen auch immer in Hamburg das selber so entschieden. Und Scholz und Tschentscher wussten aber, was geht. Und dann hätten sie eigentlich einschreiten müssen. Sie waren ja eingebunden. Sie waren ja eingebunden. Dann hätten sie sagen, halt, stopp, wir schenken denen keine 170 Millionen, es geht nicht. ist auch nicht passiert. Also du kannst drehen und wenden, wie du willst, es macht irgendwie keinen Sinn. Aber jetzt zu deiner Frage, da habe ich keine Antwort. Das ist für mich auch die große Frage, was ist die Motivation? Entweder Einfluss zu nehmen oder das einfach durchrutschen zu lassen, dass 170 Millionen weg sind. Warum? Ich weiß es nicht.
Das ist so ein bisschen dumm, du sagst ja selbst. Also er wusste von Anfang an, dass da ermittelt wird, da hat man es mit einem potenziellen Kriminellen zu tun. Und jemand, der vielleicht irgendwann mal Kanzler werden will, der muss doch alles im Kopf blinken. Okay, da lasse ich jetzt die Finger davon.
Ja gut, ich glaube, er hat einen Fehler gemacht. Da fehlte ihm die Fantasie. Die hätte mir auch gefehlt, dass so ein Banker Tagebuch führt. Das kannst du doch nicht im schlimmsten Traum ausmalen, oder? Ansonsten wären wir da nie drauf gekommen. Nie.
Aber trotzdem kommt er ja damit durch, offenbar.
Ja, gut, es gab Razzien kurz nach der Wahl. Involviert ist auch Johannes Kahrs, relativ bekannter Ex-Bundestagsabgeordneter, der da auch Lobbyarbeit betrieben hat für die Bank, auch für die Termine bei Scholz gemacht hat oder versucht hat zu machen. Und Herr Kahrs, das ist bewiesen, hat dafür Parteispenden bekommen.
Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Also Warburg Bank hat auch an die SPD gespendet.
Ja.
Schön.
Und zwar genau in einem zeitlichen Fenster. Und zwar in den Wahlkreis von Johannes Kahrs.
Warum interviewst du nicht einfach den Olearius und machst du aber 3-4 Stunden hier jung und naiv mäßig, ohne Cut, live, Interview mit dem? Was hat der denn jetzt noch zu verlieren? Oder ist der immer noch an der Spitze der Warburg Bank?
Nee, gut, er ist nach wie vor Mitinhaber,
ja.
Aber er ist nicht mehr im operativen Geschäft. Er wurde jetzt aus dem Verkehr gezogen durch die BaFin.
Da kann er ja labern.
Ich glaube nicht, dass er mit mir redet.
Versuch
dein Glück. Es wäre durchaus interessant.
Ja, aber der wird doch auch noch mehr wissen, als er in so ein Tagebuch reinschreibt.
Nehme ich an.
Ich meine, wenn Scholz jetzt Kanzler wird, der muss da immer Angst haben, dass dieser Herr Olearius vielleicht irgendwann mal, ich will nicht sagen ausrastet, aber irgendwann mal den Schalter umlegt und sagt, hier bin ich, ich erzähle euch alles.
Also Olearius ist...
Man sich ein bisschen erpressbar.
Ja, natürlich. Olearius ist in einer prekären Situation. Es wird gegen Bankmitarbeiter ermittelt, auch gegen ihn und seine ex-rechte Hand, der frühere Generalbevollmächtigte, glaube ich, ja, der Bank wurde vor wenigen Monaten zu 5,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Es wurde in Revision gegangen, aber ich glaube nicht, dass er mit durchkommt. Das würde bedeuten, das ist was Historisches, damit würde jetzt das erste Mal in der Geschichte Deutschlands ein Banker wegen Cum-Ex ins Gefängnis gehen, und zwar über 5 Jahre. Und wir können die Tage oder Wochen zählen, wann die Anklage gegen Olearius rauskommt, dann ist er dran. Er hat auch angekündigt, im Ausschuss in Hamburg, also im Untersuchungsausschuss auszusagen, dann hat er das wieder zurückgezogen, weil er muss nicht aussagen, weil gegen ihn wird ermittelt und deshalb hat er das Recht auf Aussageverweigerung. Von daher würde es mich ja überraschen und freuen, wenn du ihn hier an diesen Tisch bekommen könntest. Das wäre ja großartig.
Oder die Staatsanwaltschaft macht irgendwie so eine Kronzeugenregelung. Ja, ohne Scheiß. Ich meine, wenn der da so in... Er hört sich ja ein bisschen an wie ein Kronzeuge in dieser ganzen Warburg-Affäre.
Wieso Kronzeuge? Er ist Täter oder mutmaßlicher Täter, ist ja, Beschuldigter.
Nee, Kronzeugen sind ja meistens auch Täter, oder?
Ja, aber ich meine, lässt du den Haupttäter laufen?
Kronzeuge muss ja nicht immer laufen lassen werden, aber dann weniger harte Strafen bekommen oder so. Wenn man halt das Netzwerk dahinter aufdecken
kann. Ja gut, ich meine, aber was soll jetzt das Interesse einer Staatsanwaltschaft sein, diese politische Geschichte aufzu fächern. Ich meine, das ist ja jetzt von Staatsanwalt strafrechtlich erstmal nicht so interessant, außer da war Untreue oder Korruption im Spiel. Dann ist es natürlich auch strafrechtlich relevant. Aber ansonsten muss natürlich die Staatsanwaltschaft, die das Interesse verfolgen oder Interesse haben, die Machenschaften, die Geschäfte der Bank aufzudecken und da ein Urteil herbeizuführen. Wenn es da politische Korruption gab, Vetternwirtschaft, Untreue, eigentlich ist es ja Untreue. Ich meine, wenn Finanzbeamte oder Politiker einer Bank 170 Millionen überlassen, die geklaut wurde, das ist ja unser Geld und damit begehen sie Untreue gegenüber uns.
Wir hatten gerade das Wort erpressbar. Scholz ist in gewisser Weise erpressbar. Angenommen, es wird irgendwann belegt, dass Tschetschner und er da die Finger im Spiel hatten. Wäre das dann irgendwann ein Rücktrittsgrund für ihn als Politiker?
Boah, ja. Aber das ist jetzt Spekulation. Ich weiß auch nicht, ob das je belegt wird. Also es ist ein dickes Brett. Und da liegt jetzt der Ball bei diesem Untersuchungsausschuss, aber das ist ein Feierabendparlament. Also das ist jetzt nicht vergleichbar
mit SPD-geführtes Parlament.
Mit den Untersuchungsausschüssen hier in Hamburg, in Berlin mit Wirecard. Und wir haben eine ganz groteske Situation in dem Untersuchungsausschuss. Der Vorsitz des Untersuchungsausschusses hat die SPD, ist ein SPD-Mann. Jetzt hat sich rausgestellt, als Kahrs diese Parteispenden bekommen hat von Warburg, also nicht alle Spenden kamen direkt von Warburg, sondern von Unterfirmen, aber einmal googeln, einmal den Namen eingeben von dieser Unterfirma und ploppt irgendwie Warburg auf. Also das braucht ja keine tiefgreifende Recherchen. Und in dem Gremium, die über die Annahme dieser Spenden entschieden hat, saß zum Beispiel der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses. Der müsste jetzt eigentlich gegen sich selber ermitteln im Untersuchungsausschuss oder ist ein bisschen befangen, weil diese Parteispenden im Kontext stehen zu diesen Ex-Vertuschungsgeschäften. Ja.
Also in der Justiz würde ein Richter wegen Befangenheit zurücktreten und sagen.
Ja, im Untersuchungsausschuss gilt es nicht, weil der Punkt der Befangenheit, weil es sind ja alles Politiker und die haben alle so ihre Agenda. Also wurde auch ein Antrag gestellt, aber der wurde abgeschmettert.
Hast du ihn mal gefragt, diesen SPD da?
Ja, der hat sich auch dazu geäußert und sagte, ja, er ging davon aus, dass die Spenden in Ordnung seien. Das sei ihnen zugesichert worden und dass es von Warburg war, wussten sie nicht. Das war im Jahr 2017, wo seit 2 Jahren gegen Warburg ermittelt wurde, gegen Banker der Warburg, wegen schwerster Steuerhinterziehung. Und da nimmt man Spenden an. Ich glaube, das spricht für sich.
Was nicht illegal ist, ist legitim.
Von einer Bank, die Stadt bestohlen hat und wo Ermittlungen laufen und dann kommt eine Spende, also ein Bruchteil dessen, was sie geklaut haben, also ein Promille fast. Das ist wirklich.
Spenden die Bank eigentlich immer noch?
Wie bitte?
Spenden die eigentlich immer noch an die SPD?
Das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann mir es schwer vorstellen.
Um mal den Olaf-Komplex abzuschließen, was müsste er dann aus deiner Sicht beantworten? Also angenommen, er wäre jetzt bei Jung und Naiv. Hier kommt er ja nicht so leicht dann weg wie bei einer Pressekonferenz der Ampelkoalition, wo er auch nach Cum-Ex gefragt wurde und dann irgendwas anderes labert.
Ja, ich weiß ja jetzt schon, was er dir sagen wird. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß nur, ich habe nichts Unrechtes gemacht. Das ist ja auch so ein Widerspruch.
Woran soll er sich erinnern? Also wenn jetzt Leute hier das gucken und sagen, okay, falls ich Olaf Scholz mal bei einer Schülerveranstaltung sehe oder der kommt bei mir an die Uni, welche 3 Fragen soll er mal beantworten?
Also vor der Veröffentlichung hatten wir ein Hintergrundgespräch mit ihm, über das man ja inhaltlich nicht reden darf. Mhm. Blöde Regelung, wie ich finde, aber ein bisschen kann ich ja was erzählen. Es ging zum Beispiel, ich wollte wissen, was mit dem Papier passiert ist, das ihm der Banker übergeben hat. Und
beim zweiten Treffen das.
Beim zweiten Treffen und wo er dann später den Banker anrief und sagt, dieses Papier schicken Sie auch bitte change. Und er hat gesagt, was haben Sie denn mit dem Papier gemacht? Ist es veraktet worden? Haben Sie es geschreddert? Scholz schweigt. Und dann habe ich gesagt, haben Sie es gegessen? Und dann dachte ich, Gott, jetzt springt er mir dann an die Gürtel. Er schweigt einfach weiter.
Selbst das hat er nicht verneint.
Ja. Also du wirst deinen Spaß mit ihm haben, wenn du es mit ihm thematisierst. Da kommt nichts.
Gut, unabhängig davon, von seinem Antwortverhalten, was steht denn im Raum? Was muss er, wo muss er, um eine reine Weste zu haben, beantworten oder aus der Welt schaffen?
Er soll mal sagen, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist und ob er die für richtig hält. Die hat er ja auch zu verantworten politisch.
Hat er das nie beantwortet, ob er das für richtig hält?
Nein. Der hat Scholz ist wie ein Springpferd, es springt immer nur so hoch, wie es muss. Wir haben, schreibe ich auch ein Buch, da war ich noch bei Korrektiv, wir hatten eine europaweite Recherche gemacht, um herauszufinden, ob nicht nur Deutschland, sondern auch andere europäische Staaten ausgeraubt wurden. Dem ist so. Und zwar im hohen Milliardenbereich. Es war im Oktober 2018. Es war international, also europaweit war das eine Nachricht. Da gab es auch eine Aktuelle Stunde. Scholz kam dazu natürlich auch nicht. Scholz hat sich bis dahin noch nie zu Cum-Ex geäußert gehabt. Dann standen die Wahlen zum Parteivorsitz an. Dann hat er sich das erste Mal auf einer öffentlichen Veranstaltung hingesetzt und zu Cum-Ex geäußert und gesagt, es sei, Zitat, eine Riesenschweinerei. Das war kurz bevor er die Wahl um den Parteivorsitz verloren hat.
Schweinerei, ich weiß, wovon ich spreche.
Ja, und dann kam 2020, kamen wir mit unseren Geschichten, musste hin und wieder mal sich irgendwie der Sache stellen oder die Fragen gefallen lassen, kam nichts und hat bis heute noch kein böses Wort geäußert über diese Warburg Bank. Oder ob er die Entscheidung damals, denen das Geld zu überlassen, für falsch oder richtig hält. Da hat sich noch nie dazu geäußert. Kann er auch nicht, weil er hat es zu verantworten. Egal, was er gemacht hat, wie sehr er eingebunden war oder wie wenig. Er war damals Bürgermeister. Er hat mit Changer zusammen die politische Verantwortung dafür. Ganz einfach.
Mach doch mal irgendwie, sag doch mal deinen NDR-Leuten im Hamburg-Journal, die sollen einfach mal Scholz einladen, eine halbe Stunde auf eine Bühne und dann wird die Moderatorin plötzlich krank und Oliver Schröm muss einspringen. Und dann machst du halt mal eine halbe Stunde nur die Fragen. Und wenn ich beantworte, herrscht halt Stille oder so auf der Bühne.
Ist unrealistisch. Leider.
Kann er nicht irgendwie dazu gezwungen werden, darauf zu antworten? Nee, weil er ist ja ein demokratisch gewählter.
Thilo, er war im Untersuchungsausschuss im April diesen Jahres. Im Untersuchungsausschuss. Da darf sie nicht flunkern und nicht lügen. Und ich habe Strichliste geführt. Also das ging.
Hast du drin gesessen?
Ja, klar. Strichliste geführt, wie oft er sagte, ich kann mich nicht erinnern, habe keine eigene Erinnerung dran, das habe ich vergessen. 40 Mal oder 50 Mal, also ich habe jetzt die Zahl vergessen. Das hat er durchgehalten und die Abgeordneten waren nicht schlecht. Die haben echt ihn gegrillt. Insbesondere, es gab jetzt Bundestagsabgeordneter, ich habe kein Namensgedächtnis. Ein grüner Bundestagsabgeordneter, mittlerweile Bundestagsabgeordneter, der früher Senator war in Hamburg. Mhm. Der hat ihn brillant befragt. Zum Beispiel zu dem Punkt, wissen Sie, Herr Scholz, erinnern Sie sich, ich war mal Ihr Justizsenator. Und natürlich kommen auch Leute zu mir und haben irgendwelche Interessen, was weiß ich, sie wollen ihre Knöllchen nicht bezahlen oder keine Ahnung. Und da sagte er zu Scholz, aber zu mir ist noch nie ein Beschuldigter gekommen, der vorher beim Bürgermeister war. Und ich war ja auch Senator und ich weiß, wie eng der Handlungsspielraum eines Senators ist. Also wenn Sie diesen Banker zu Changer, zum Finanzsenator geschickt haben, was sollte Changer tun? Was haben Sie von ihm erwartet? Und was passiert ist? Nix. Und ich habe in die Tischkante gebissen, weil wir haben ja leider in Ausschüssen oder in Gerichten keine Fernsehübertragung. Da sitzen Journalisten drin und notieren sich das alles. Ist ja auch gut, das kannst du ja so vermitteln. Aber das wäre natürlich das Fernsehbild gewesen, weil Scholz hat natürlich super reagiert. Das war eine Lose-Lose-Frage und er hat einfach und Schulterzucken wird im Protokoll nicht vermerkt. Er hat einfach nichts gesagt. Also steht auch nichts im Protokoll drin. Und die Frage war auf den Punkt. Warum schicken Sie einen Cum-Ex-Banker zum Finanzsenator? Was soll der Finanzsenator machen?
Falls er mal kommt, der hat ja schon mehrfach zugesagt für Jung und Naiv, werde ich mir aber den Teil nochmal angucken. Ich kann es ja probieren.
Du kannst mich ja irgendwie hinter dem Vorhang. Ich souffliere dir dann, wenn es um Cum-Ex geht.
Ja, dann, aber das würde wieder die ganzen Gerüchte bestätigen, die immer sonst laufen, dass ich so doof bin und irgendjemand habe, der mir immer die Fragen vorliest, oder vorgibt.
Gibt es diese Gerüchte?
Klar.
Also ich kann jetzt hier kann jetzt on the record sagen, er hat keinen Knopf im Ohr, sondern es kommt alles aus ihm heraus.
Danke. 50 Euro bekommst du hier nach. Was ist mit dem Chechner? Kann man den nicht kann man den nicht dazu bringen?
Warum? Also, was soll die Motivation sein, da zu reden, weil...
Schlechtes Gewissen? Wiederwahl?
Ich glaube eher, wenn sie erzählen, was Sache ist oder was Sache war, das steigert nicht unbedingt die Chancen einer Wiederwahl, würde ich mal sagen. Ansonsten würden sie doch reden.
Und ohne die beiden sind wir aufgeschmissen bei diesem ganzen Ding? Oder ist jetzt einfach nur dieser Olearius, der vielleicht irgendwann mal singt?
Nee, gut, in diese Entscheidung waren ja Finanzbeamte eingebunden.
Kannst du nicht diese Finanzbeamtin mal fragen, die ihre Meinung auf einmal 180 Grad gewendet hat?
Die war auch im Untersuchungsausschuss. Bei denen geht es ja auch um die Existenz. Da wird ja keine oder keiner oder keine auftreten und sagen, so und so war's und wir mussten das so und so machen.
Die ist Beamtin.
Weil der wurde jetzt durchsucht, die ist Beschuldigte, die ist auch suspendiert.
What?
Ja.
Gibt es sonst irgendjemanden, der noch helfen könnte?
Das gibt's viele.
So weiße Ritter. So.
Viele Beamte, die dran beteiligt waren, aber noch keiner hatte den Mut, irgendwie da richtig auszupacken. Dann die Aktenlage ist relativ dünn. Also der Ausschuss, dem werden Akten vorenthalten. Warum auch immer. Angeblich gibt's keine, was auch wiederum ein Skandal ist, dass über so ein Sachverhalt nicht ausreichend Akten geführt werden. Es gibt keine E-Mails oder kaum E-Mails. Also.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Hat die Staatsanwältin, die da seit Jahren quasi investigativ recherchiert,
ermittelt,
ja, darauf wollte ich kommen, hat die nicht ein bisschen mehr Macht, ein bisschen mehr Möglichkeiten als du?
Hat sie, und die hat auch 2 oder 3 Tage nach der Bundestagswahl durchsucht in Hamburg. Und zwar bei der Finanzbehörde, beim Finanzamt, bei dieser Finanzbeamtin, bei Johannes Kahrs zu Hause. Und hat auch die E-Mail-Postfächer von Peter Tschentscher mitgenommen. Und klar, das wird jetzt ausgewertet. Jetzt können wir hoffen, dass da vielleicht noch was zu finden ist. Ich befürchte eher nicht, sondern da gab es wahrscheinlich vorher die große Operation Löschtaste. Aber müssen abwarten.
Ist die Warburg denn die einzige deutsche involvierte Bank?
Nein. In diesem
ganzen Cum-Ex-Ding?
Nein, das ist sogar einer der kleineren. Also 170 Millionen ist viel, viel Geld, aber im Gesamtkomplex ist es minimal.
Wir reden bei einem Steuerschaden in Deutschland von 36 Milliarden Euro.
Genau. Wir reden ja jetzt immer über die Staatsanwältin, die ermittelt. Das ist jetzt keine Staatsanwältin aus Hamburg, die da in Hamburg ermittelt gegen die Warburg Bank. Und die Hamburger Staatsanwaltschaft glänzte da durch Untätigkeit. Sondern es ist eine Kölner Staatsanwältin, die seit 10 Jahren in diesem Komplex arbeitet und nichts anderes macht. Und die hat allein mittlerweile 1000 Beschuldigte. Also die Frau ist, glaube ich, Mitte 40. Die wird bis Ende ihrer Dienstzeit nichts anderes mehr machen, wenn man sie machen lässt. Und die hat.
Redet die? Kann ich die zu Jung und Naiv einladen?
Also uns hat sie schon ein Interview gegeben, das ist auch auf panorama.de zu sehen. Kann ich auch nur jedem empfehlen, weil das ist wirklich eine sehr spannende Person.
Wie heißt die?
Anne Prohilger. Und es gibt mittlerweile so Cum-Ex-Gauner, die Seiten gewechselt haben, weil ihnen natürlich viel, viel Jahre Gefängnis drohte. Und haben sie dann doch vorgezogen, auszupacken. Und einer wurde mal gefragt, zählen Sie doch alle Banken auf, von denen Sie wissen, dass Sie Cum-Ex gemacht haben. Und dann sagt er, fragen Sie mich doch bitte, welche Bank kein Cum-Ex gemacht hat. Dann sind wir mit dem Verhör auch schneller durch. Also 1000 Beschuldigte und alle, und ich weiß nicht, wie viele Banken da betroffen sind. Man darf nicht vergessen, wir haben in Deutschland kein Unternehmensstrafrecht. Also du kannst nicht gegen eine Bank ermitteln, sondern du kannst immer nur gegen Personen ermitteln. Also gegen Banker oder Steueranwälte oder was weiß der Teufel. Und deshalb 1000 Beschuldigte, aber wobei natürlich ein Großteil für Banken gearbeitet haben. Aber such dir irgendeine raus, Merrill Lynch, Santander, Deutsche Bank.
Sparkasse?
Sparta Bank war kürzlich eine Durchsuchung. Da hab ich zum Beispiel mein Konto. Also, die Apotheker- und Ärztebank, es ist, achso, darf man nicht vergessen, Landesbanken. Also staatliche Banken haben mit solchen
staatliche Banken bescheißen den Staat.
Genau.
Erzähl uns mal was über diese Seitenwechsler. Gibt es denn auch so wie im Film, so ich möchte aber, wenn Sie mich jetzt hier interviewen, die Kamera laufen lassen, eine Maske tragen und jetzt hier keine Mund-Nasen-Schutzmaske, sondern keine Ahnung, sowas anderes?
Auch das kann man auf panorama.de nachschauen. Ich muss ja Verfärbung machen von meinem Brötchengeber. Wir haben einer dieser Kronzeugen interviewt und haben ihm tatsächlich eine Maske bauen lassen, weil er wollte nicht mit seinem Gesicht ins Fernsehen, kann man auch verstehen. Und wir wollen jetzt halt nicht in der spanischen Wand oder mit Schatten arbeiten, sondern wir wollten, dass die Zuschauer auch Mimik sehen und Augen. Und dann haben wir richtig aufwendig so eine Maske bauen lassen. Das war ein Riesenprozedere. Das wird über Stunden wird die angefertigt. Dann wird sie modelliert und dann muss man wiederkommen. Also beim Interview muss man erst 3 Stunden früher kommen, weil die dann aufgesetzt wurde. Und der hat uns über 2 Tage lang, 8 Stunden lang ein Interview gegeben und hat uns so richtig an die Hand genommen und in diese Welt geführt. Und es ist schon erschreckend.
Hast du da was gelernt?
Über die Gier von Menschen, ja. Und die Rücksichtslosigkeit. Und er sagte beispielsweise auch, der arbeitet bei einer Steuerkanzlei. Also, und da sagte irgendwann mal der Chef im Meeting, jeder von uns weiß, was Sache ist, dass das Geld quasi aus der Steuerkasse kommt. Und wenn jemand ein Problem hat, dass durch unsere Geschäfte keine Kindergärten renoviert oder gebaut werden können, hier ist die Tür. Ist niemand aufgestanden.
Ist das jetzt alles behoben? Also kann das jetzt nicht mehr passieren?
Nee.
Ist Cum-Ex illegalisiert worden?
Cum-Ex ist illegal, aber Cum-Ex ist ein Überbegriff. Also es ist wie mit, niemand spricht von Taschentüchern, sondern jeder sagt Tempo und das ist halt ein Produkt. Also Cum-Ex ist ein Produkt, aber das ist wie ein Virus, der sich ständig verändert, wie ein AIDS-Virus. Also gibt es viele Mutationen, die heißen dann anders, Cum-Drive, Cum-Fake, Gott schlag mich tot.
Cum-Cum.
Ja, Cum-Cum gibt es auch noch.
Stimmt, dass das Cum-Cum seit den 70ern existieren soll?
Ja.
Wie geht das? Also was ist Cum-Cum?
Cum-Cum ist der große Bruder von Cum-Ex. Es ist weniger kompliziert und nicht ganz so ertragreich. Es ist im Prinzip ganz simpel. Ein Großteil der deutschen Aktien oder ein Großteil der Aktien von deutschen Unternehmen sind im Besitz von Steuerausländern. Mhm. Die haben kein Anrecht auf die Erstattung von Kapitalertragssteuer. Ist so. Und also verleihen sie ihre Akte kurz vor Ausschüttung der Dividende, also der Gewinnanteil an Aktien, an deutsche Banken, die natürlich einen Anspruch haben auf die Erstattung der Kapitalertragssteuer, holen sich die Kapitalertragssteuer, die Aktie geht wieder zurück an den ausländischen Besitzer und die Kapitalertragssteuer teilt man sich dann brüderlich, schwesterlich.
Das heißt, wenn, keine Ahnung, ein Franzose eine Pfandflasche hier kauft, die Pfandflasche aber jetzt nicht mehr zurückgeben will, ja, weil nur Deutsche den Pfand zurückerstattet bekommen, gibt er seinen Kumpel das,
ja,
der holt den Pfand ab. Ja. Das sind die meine mal kopiert und die teilen sich den Pfand.
Ja, super, du hast es.
Und das ist das noch möglich? Das, ja, ist seit den 70ern möglich, das ist 50,
ja,
Jahren.
Ja.
Warum ist es so schwer, das zu verunmöglichen? Was kann da so schwer sein in der Steuergesetzgebung, dass das nicht möglich ist?
Von der Gesetzeslage her ist es kompliziert, weil das ist so ein Hase-Igel-Spiel. Die sind immer einen Schritt voraus. Diese Staatsanwältin hat es mal so erklärt, man verbietet den Verkauf von einer Handtasche. Dann sagen die, okay, aber im Gesetz steht nicht drin, dass ich gelbe Handtaschen verkaufen darf. Also wird das Gesetz geändert. Das steht dann auch drin, man darf keine gelbe Handtaschen traden. Also dann sagen sie, okay, aber es steht nicht drin, dass man rosa Handtaschen Geschäfte damit machen darf. Also es ist immer so ein, ich glaube, der Punkt ist, dass man das Geschäft technisch unmöglich macht. Also da kommen wir jetzt wieder, wem gehört die Aktie? Da wird ja durch diese Kreisgeschäfte wird der Eindruck erweckt, dass so eine Aktie mehrere Inhaber hat. Mhm. Und alle kommen dann und wollen die Kapitalertragssteuer sich erstatten lassen. Und eigentlich müsste es im digitalen Zeitalter möglich sein, was ich vorher erzählt habe mit dem Coupon. Mhm. Eine Aktie, ein Coupon, ein Inhaber, dass er einfach markiert ist. Ich meine, wenn irgendwo eine Kuh oder eine Sau importiert wird aus der Schweiz oder aus Polen, dann hat das Viech hier einen Knopf im Ohr und man weiß genau, wem die Sau oder diese Kuh mal gehörte und an wen sie verkauft wurde. Könnte man eigentlich auch mit Aktien machen. Aber es steht ja jetzt im Koalitionsvertrag drin, dass man genau das machen will. Dass genau nachvollziehbar ist, wem die Aktie gehört und dass nicht dann plötzlich 2, 3 Besitzer auftauchen und sich die Kapitalertragssteuer erstatten lassen. Das ist der eine. Und das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist diese Kontrolle, dass man einfach die Finanzverwaltung aufrüsten muss, dass sie endlich ein Computersystem haben, wo sie nachschauen können. Thilo Jung will sich die Kapitalertragssteuer über 50 Millionen auszahlen lassen. Klick, klick, klick. Hat er sie überhaupt vorher einbezahlt? Klick, klick, klick. Nein. Also werden wir sie ihm auch nicht auszahlen. Also die zwei Punkte müssen geklärt werden und das ist, ich kann es immer nur wiederholen, das ist rein eine Frage des politischen Willens.
Wäre natürlich interessant, ob der letzte Koalitionsvertrag von CDU und SPD Ähnliches reingeschrieben hat und dann auch.
Weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ich glaube nicht.
Aber ich meine.
Lad doch Lindner ein.
Ja, ja, der ist auch noch was schuldig, ja, ja. Ja, ja.
Ja.
Das freut auf 2022, Leute. Finanzielle Unterstützung.
Aber weißt du, wenn wir jetzt so, wir haben jetzt viel über Scholz geredet, zu Recht. Aber es gibt natürlich auch eine unsägliche Nähe von FDP-Politikern zu Cum-Ex-Gauner.
Kann ich gerade drauf kommen, aber erzähl. Schieß los.
Beispiel als
FDP.
Ja, als mir 2018 die von Korrektiv und Panorama mit, ich glaube, 20 Medienpartnern in Europa die Cum-Ex-Files veröffentlicht haben, kam es ja, wie gesagt, zur Aktuellen Stunde. Und die wurde geleitet vom damaligen Vizepräsident Kubicki. Und ich habe ihn noch vor Augen, wie er dreist grinsend da präsig vorne sitzt und sich einen ablacht, als dann die Grünen und ein paar andere da gewettert haben, gesagt, größter Steuerraub, unglaublich. Was man wissen muss, es eine zentrale Figur in Deutschland bei Cum-Ex ist ein früherer Steuerfahnder, der dann die Seiten gewechselt hat, ein Top-Jurist und dann Steueranwalt wurde und diese Geschäfte gemacht und orchestriert hat. Mhm. Der heißt Hanno Berger, der sitzt jetzt nach 10 Jahren endlich in Auslieferungshaft in der Schweiz. Man hofft, dass er zurückkommt. Rat mal, wer sein Anwalt war 10 Jahre lang.
Nicht Kubicki, oder?
Nein. Und es ist jetzt interessant, weil Scholz ja auch mal sagte, Cum-Ex ist eine große Schweinerei. Kubicki hat, als die Cum-Ex-Geschäfte so Anfang 2012 so stark oder 2013 in den Medien waren, sich eindeutig zum Cum-Ex geäußert, was das für eine Schweinerei sei und das geht ja nicht an und das ist ja, kann man schön nachlesen in Interviews. Dann übernimmt er das Mandat von diesem Hanno Berger und fortan sind Cum-Ex-Geschäfte okay, der Staat ist selber schuld, wenn er so schwache Gesetze macht. Er hat einfach auch partizipiert an den Cum-Ex-Geschäften, weil woher kommt das Honorar, das man ihnen bezahlt hat? Aus Cum-Ex-Geschäften. Sein Mandant hat Cum-Ex-Geschäfte gemacht, hat viel Geld damit verdient. Kubicki hat ihn 10 Jahre lang vertreten, ist er ein indirekter Profiteur von Cum-Ex-Geschäften. Also du siehst diese Nähe von Politikern in diesen Cum-Ex.
Ich meine, dein Buch heißt ja der Raubzug der Banker, Anwälte und Superreichen.
Ja.
Also bei Anwälte meinst du dann den im Nebenjob tätigen Bundestagsabgeordneten Kubicki, ja?
Auch, aber hauptsächlich meine ich solche Steueranwälte, wie dieser gerade erwähnte Hanno Berger. Hochinteressante Figur, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben.
So viel du willst.
Okay. Sohn eines Pfarrers, also ich nehme mal an, er hat von klein auf mitbekommen, was Moral ist oder was unmoralisch ist. Er hat dann Jura studiert, wurde Finanzbeamter, war einer der gefürchtesten Steuerprüfer am Finanzplatz Frankfurt, hat die Deutsche Bank geprüft und was weiß der Teufel und die Steuern eingetrieben, so wie sich's gehört. Hm. Und Ende der 90er hat er die Seiten gewechselt, weil er natürlich mitgekriegt hat, dass man auf der anderen Seite noch mehr Geld verdienen kann. Und dann wurde er auch schnell berühmt, er war dann bei amerikanischen Steuerkanzleien und sag irgendeinen Namen eines Prominenten, der gehört zu seinen Mandanten. Die Quanz von BMW, Adidas. Er hat die alle arm gerechnet, damit sie möglichst wenig oder gar keine Steuern zahlen müssen. Unter anderem war auch sein Mandant Richard von Weizsäcker, früherer Bundespräsident. Denke ich, sagt viel über unsere Gesellschaft aus, wenn ein früher Bundespräsident sich von seinem Steueranwalt sich arm rechnen lässt, um möglichst wenig Steuern zahlen zu müssen.
Steuern sind Raub.
Ja.
Ist doch ein FDP-Spruch, oder?
Nein.
Da passt es das doch.
Nee, dann lass uns eher mal kurz abschweifen. Ja, ja. Nee, finde ich gut, weil Für mich ist es ist so ein Staatengebilde, eigentlich leben wir doch in einer großen WG. Und jeder hat irgendwie seinen Anteil zu entrichten für die Miete oder für die Kaffeekasse. Und wenn wir zwei und deine Kollegen uns eine WG teilen würden und einer nicht nur kein Geld in die Kaffeekasse wirft, sondern sogar Geld rausnimmt, was wird man mit dem machen? Wenn ihn aus der WG schmeißen, ist doch klar, weil das asozial ist. Gut, jetzt können wir solche Steuertypen, die sich da beraubt fühlen und aber stattdessen selber Steuern rauben, nicht aus Deutschland rauswerfen, aber man kann sie, wenn man sie erwischt, vielleicht ins Gefängnis werfen. Man sagt, ihr habt hier Steuerraub betrieben. Aber ich finde, das ist halt das Problem, dass Leute Schwierigkeiten haben, Steuern zu akzeptieren. Du hast ja schon zitiert, als wäre das Raub. Ich meine, das ist mein Beitrag zur Gesellschaft mit dem Geld. An Straßen gebaut, Schulen gebaut, Kitas gebaut. Wo ist das Problem?
Ich meine, war das früher anders? Du bist ein bisschen älter als ich, können wir ja verraten.
Danke.
Ich meine, ich lebe jetzt in der Ära des Neoliberalismus. Ja. Ich erkläre mir das dadurch, dass das dadurch natürlich gekommen ist. Das Individuelle hat im Vordergrund zu stehen. Mein Geld. Ich weiß am besten, wie man es macht. Ich gründe lieber eine Stiftung und stecke da mein Geld rein, als dem Fiskus nochmal irgendwie was zu geben. Womit er dann irgendwie was macht, was ich gar nicht wollte.
So funktioniert aber ein Staat nicht.
Sagen auch viele junge Leute. Vielleicht auch ein paar, die jetzt hier zugucken und im Chat schreiben.
Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, so geht's nicht. Wir haben halt unsere Steuern zu bezahlen und gut, wir haben da nicht immer, sind vielleicht nicht immer glücklich, was mit dem Geld passiert, aber ja, ein Staat braucht das Geld. Wir sind in einer Pandemie. Woher sollen das alles bezahlt werden? Die Bazooka von Scholz. Woher sollen das Geld kommen? Das müssen wir leisten. Deshalb will ich, dass alle das leisten. Und zwar jeder so viel, wie er in Relation zu seinem Einkommen kann. Also ist doch, wo ist das Problem?
Und genau, die Superreichen, über die du ja auch schreibst, werden jetzt auch wieder verschont, dank der neuen Ampelregierung.
Weiß ich nicht, aber klar.
Ja, keine Vermögensteuer, keine andere Erbschaftssteuer.
Ja, du musst Lindner hier herholen. Es wird kein Weg dran vorbei.
Ja. Mal gucken, ob der dann sagt, als Finanzminister, dass Steuern Raub sind. Bezweifle ich es ein bisschen. Gibt es noch andere FDPler, über die wir was wissen müssen?
Ja, aber die sind jetzt nicht mehr im Bundestag.
Ja.
Solms war zum Beispiel gerade mit diesem Hanno Berger sehr eng. Der war mal in der CDU, dieser Mr. Cum-Ex. Achso, genau. Er war Steueranwalt, hat die Reichen arm gerechnet und irgendwann ist er über Cum-Ex gestolpert und hat dann gemerkt, Gott, das ist ja das Vehikel, das ist die Lizenz zum Gelddrucken und ist dann kräftig ins Cum-Ex-Geschäft eingestiegen und hat seinen Mandanten erzählt, ich habe da so ein Ding, da können wir nicht nur Steuern sparen, sondern da gibt es richtig, Steuern sparen ist übrigens ein doofer Begriff, ich muss mich korrigieren, das ist so ein Framing. Ich bin Schwabe, also ich kenne mich aus mit Sparen. Sparen hat was mit Verzicht zu tun. Mhm. Ich gehe halt nur einmal in der Woche essen und nicht jeden Tag. Das ist Sparen. Aber Steuern nicht zu zahlen, hat nichts mit Sparen zu tun.
Das Framing ist ja immer Steuerbelastung. Ja, ja. Wer wird entlastet, wer wird belastet? Ja. So, du hast ja erzählt, September 2013 fing das Ganze an.
Mhm. Also bei mir.
Ja. Wir haben jetzt, Olli, 8 Jahre später. Und du beschäftigst dich immer noch damit. Hast du nebenbei ein paar andere Sachen gemacht oder so?
Wenig.
Und deine Chefs lassen dich das machen, oder was?
Ja, ich habe ja auch.
Haben sie nicht immer gesagt, Olli, lass das doch mal sein?
Natürlich.
Ja?
Klar.
Womit begründest du denn, dass es trotzdem weitermacht?
Dass es wichtig ist. Und weil wenn wir da nicht drüber berichten, dann gerät das Thema in Vergessenheit und dann verbessert sich's nicht. Jetzt ist es ja immerhin im Koalitionsvertrag. Und ich glaube, es hat was auch mit Berichterstattung zu tun, dass es immer so ein paar Jungs und Mädels gab wie mich, die da den Finger in die Wunde gelegt haben und da auch ein Druck entsteht. Und die Leute, sie müssen nicht verstehen, wie Cum-Ex im Detail funktioniert, aber sie haben kapiert, das ist ein Diebstahl und dass da auch eine gewisse Empörung da ist. Und das entsteht auch nur durch Öffentlichkeit.
Aber hast du das Gefühl, dass unsere Kolleginnen in der Hauptstadtpresse sich mit dem Thema so angemessen beschäftigt haben? Ich meine, im Wahlkampf war das praktisch kein Thema. Die letzten Jahre war das kaum Thema.
Dass das im Wahlkampf kein Thema war, fand ich komisch.
Ich meine, jeden Scheiß von Laschet wurde ja berichtet, Annalenas Fehler in den Büchern und so weiter
bekam,
berichtet.
Bekam ich halt immer, das sei zu kompliziert. Sein. Ja, es mag, in der Mechanik mag es kompliziert sein, aber dass jemand sich Steuern erstatten lässt, die er nicht bezahlt hat, das ist nicht kompliziert und ich muss die Mechanik nicht begreifen. Es ist doch beim VW-Dieselskandal ähnlich. Ich meine, welcher Journalist weiß, wie dieser Mikrochip aufgebaut ist, der die Schummelsoftware steuert? Muss man nicht wissen, außer man ist ein Nerd. Sondern es reicht zu wissen, dass die Autos manipuliert sind und was damit dann geschieht. Und ähnlich ist es mit Cum-Ex. Es reicht, wenn ein paar Nerds wie ich wissen, wie das im Detail dann funktioniert. Aber so what? Also das war für mich auch eine Ausrede von unseren Kollegen, das ist zu kompliziert. Weil ich natürlich gesagt habe,
du hättest gesagt, hier, ARD Hauptstadtstudio, wir machen einen Workshop. Wann soll ich kommen? Ich erkläre euch das.
Es gab auch Telefonate, aber dann gab es dann auch die Interviews an die Triels und was weiß der Teufel. Und ich habe dann auch immer gestaunt, was gefragt oder nicht gefragt
wurde. Es gab ja nicht nur Wahlkampf, es gab ja schon jahrelang die, die Sache. Und seit 2020 hast du über die Olaf Scholz Beteiligung berichtet. Ich habe immer manchmal meistens das Gefühl, dass ihr Investigativjournalisten, ihr bringt was raus und dann wird halt einer, zwei Tage auch mal in der Tagesschau darüber berichtet und dann wird das wieder vergessen. Das wird dann gar nicht so in die Arbeit mit, das fließt dann gar nicht so ein.
Ja, aber ich bin da auf meine Kollegen bei Panorama und bei Korrektiv einfach stolz. Ja,
ich meine jetzt also die Hauptstadtpresse jetzt.
Hier. Ja, aber lass die Hauptstadtpresse sein. Wir haben das 2018 groß hochgefahren. Das war im Europaparlament. Es gab eine Resolution. Dann wurde die Europäische Aufsichtsbehörde beauftragt, das europaweit zu durchsuchen. Die hatte uns dann Recht gegeben. Ja, Europa wurde ausgeraubt. Aber passierte nichts. Und Anfang diesen Jahres haben die nach 2 Jahren Ermittlungen einen Abschlussbericht hingelegt. Wir haben den gelesen und festgestellt, das darf ja wohl nicht wahr sein. Das ist das Ergebnis von 2 Jahren Ermittlungen. Das ist eine Unverschämtheit. Dann haben die Journalisten von damals, oder auf Twitter, also in der Öffentlichkeit, habe ich die angetwittert und gesagt, das darf ja wohl nicht wahr sein. Dann haben wir uns ganz schnell einig, wir müssen nochmal ran. Also haben wir das Gleiche nochmal gemacht und jetzt im Oktober wieder, diesmal sogar weltweit eine Kooperation gemacht. Sind natürlich viele genervt, aber diesmal haben wir sogar rausgefunden, es sind 150 Milliarden weltweit. Also 10 europäische Staaten und 2 außereuropäischen Staaten. Wahrscheinlich ist es noch viel mehr, weil wir haben halt nur Daten von diesen Staaten bekommen. Mhm. Also das Einzige, was du machen kannst, immer wieder das Ding aufs Tablett legen. Und ich glaube, ja, das zeichnet uns ja aus, dass wir uns nach 3 Jahren nochmal damit beschäftigt haben, und zwar eingehend. Und da machst du dir natürlich auch intern keine Freunde, weil ja komm, haben wir doch schon mal berichtet. Also du musst dich natürlich als Journalist nicht nur extern, sondern auch intern durchsetzen. Klar, das ist aber Teil des Jobs. Aber
kann passieren, dass du das noch, wenn wir uns in 8 Jahren wiedersehen,
ich hoffe nicht,
dass du immer noch dran sitzt.
Ich weiß, ich habe mir natürlich, deshalb auch ein Buch, also ein Buch war, ich habe schon, das ist das 11. Buch, und für mich war ein Buch auch immer irgendwie so eine Art Zäsur, um dann irgendwie ein neues Thema zu machen. Aber bei Cum-Ex, ich war schon so oft an dem Punkt, wo ich dachte, so jetzt reicht's, jetzt geht nicht mehr. Da kam zum Beispiel der Hinweis über Scholz. Also hast du immer weitergemacht und so ging es in einem fort. Dann hieß es, Cum-Ex sei nicht mehr möglich. Und wir hatten aber einen Hinweis, es läuft weiter. Und es war ein Angebot aus Dubai, ein Papier, wo Cum-Ex-Geschäfte angeboten wurden. Und wir dachten, okay, ist das jetzt ein Papier von irgendeinem Spinner oder ein Ex-Cum-Ex-Gauner, der es einfach nochmal versucht, oder ist das was Reelles? Und irgendwann kam auf die Schnapsidee, mein Kollege und Freund Christian Zalewski, wir müssen uns einfach als Milliardäre ausgeben, uns mit dem Typen treffen und um einfach checken zu können, ob das ein ernsthaftes Angebot ist. Klingt jetzt ein bisschen nach Klamauk, aber es war einer.
Wie hast du dich als Milliardär verkleidet?
Ja, war einer der aufwendigsten Recherchen meines Lebens. Also wir hatten einen Ex-Gauner, der jetzt die Seiten gewechselt hat, der uns gecoacht hat. Also muss erst mal lernen, wie so jemand denkt. Dann hatten wir eine Briefkastenfirma. Und zwar nicht eine schnell gekauft, sondern die schon seit 10 Jahren am Markt ist und auch in diese Geschäfte verstrickt war. Mhm. Also die Legende musste einer Überprüfung standhalten. Mhm. Wir hatten einen Asset Manager, also wenn dann dieser Anbieter anrief, war dann auch jemand dran. Es gab da ein Büro, Und da gab es einen großen Austausch über Wochen. Also wir hatten schon eine gute Aktenlage, aber da ging es darum, wir brauchten jetzt noch das letzte Angebot, um zu wissen, welche Banken mit drin stecken. Also hat dann unser Manager ihm klargemacht, pass auf, diese zwei Typen, sie sind auf Shoppingtour in London, du hast 40 Minuten Zeit, 40 Minuten Zeit, diesen Millionärsarschlöchern irgendwie jetzt ein Investment aufzuschwatzen von 200 Millionen. Wenn dir das gelingt, ich will aber dann auch Provision, ne? Weil in diesem Geschäft bescheißt jeder jeden. Also unser Manager hätte quasi da dann partizipiert. Wir haben dann irgendwie für 2.500 Euro eine Suite gemietet in London. Hatte ich Gebührenzahler finanziert.
Dafür zahle ich doch gerne GZ. Ja.
Und dann das alles mit versteckten Kameras und verwanzt, was in Deutschland nicht erlaubt ist. Du darfst ja in Deutschland wohl mit versteckter Kamera arbeiten, aber keine Tonmitschnitte machen. Mhm. Aber in Großbritannien, der kam rein und der war nervös. Weil er dachte, okay, ich habe jetzt 40 Minuten Zeit, da sitzen zwei so Milliardäre. Und
einer warst du.
Einer war ich und dann hat er so Karten auf den Tisch gelegt und es war, ja, wir hatten den Beweis, dass es weiterläuft.
Also was für Karten hat er auf den Tisch gelegt? Was war auf den Karten drauf?
Also da war das Geschäft beschrieben, das er vorhat, uns genau gezeigt, welche Banken. Dann ist sowas auch immer untermauert von sogenannten Legal Opinions, also Gutachten von großen Steuerkanzleien wie Freshfields, Deloitte, sagen, das ist rechtlich alles in Ordnung. Dann hat er uns gezeigt, oder Dokumente von Geschäften im abgelaufenen Jahr, so nach dem Motto, letztes Jahr hat es wunderbar funktioniert und jetzt investieren wir in die gleichen Produkte, bla bla bla. Also war alles klar, Vertrag lag da, also wir nur noch unterschreiben müssen, haben wir nicht gemacht, weil wir waren ja keine Milliardäre. Ansonsten hätten wir binnen wenigen Wochen, Monaten eine Rendite gehabt von 20-30%. Also wenn du dann 200-300 Millionen investierst.
Hast du mich mal angerufen?
Vorher hast du gesagt, du hast das Geld nicht.
Ich kenne jemanden, der jemanden kennt. Okay. Dann hätten wir uns das geteilt, Olli. So wie man das in dem Geschäft macht.
Ich bin leider nicht käuflich.
Ich auch nicht. Aber wie, er hat ja also erklärt, dass Cum-Ex immer noch möglich ist.
Ja, und ich fragte ihn dann mit meinem schlechten Englisch.
Warst du so ein deutscher Milliardär oder was?
Genau.
Okay.
Also mein schlechtes Englisch musste ich nicht spielen, sondern es ist echt. Ich fragte ihn dann so, ist das jetzt Cum-Ex oder wie heißt es jetzt? Und dann sagt er, er nennt es jetzt Cum-Driven. Was? Cum-Driven. Also Cum-gesteuert. Und ich sagte, ja, aber das Geld kommt doch aus der Staatskasse, oder? Und dann sagt er, ja, of course, yes. Wo sonst? Also dasselbe Spiel, anderer Name.
Aber was haben Sie geändert an dem Spiel, damit es jetzt doch noch weitergehen kann? Weil der Gesetzgeber hat doch in den letzten Jahren angeblich das verunmöglicht. Hast du verstanden? Kannst du das erklären, wie sie das jetzt trotzdem machen?
Er hat uns andere Länder angeboten und sagt, Deutschland sei auch möglich, aber es ist natürlich gerade ein wahnsinnig großer Fahndungsdruck durch die Ermittlung da von der Anne Brohlger in Köln und einem anderen Staatsanwalt, Weinbrenner heißt der, aus Frankfurt. Also Deutschland würde jetzt gerade nicht empfehlen, aber was weiß ich, Polen, Holland, Frankreich, alles kein Problem.
Und du hast dann wie so ein deutscher Milliardär gesessen, so interesting. How much money do I have to do?
Ja,
so wie bist du ihn losgeworden? Hast du gesagt, I need to think about it? Oder?
Du guckst nur auf die Uhr und dann weißt du, die Zeit ist vorbei und sagst, ja, sie hören von uns.
Was habt ihr daraus gemacht?
Monothematische Sendung in Panorama ist auf panorama.de nachzuschauen.
Hat der sich im Nachhinein ertappt gefühlt?
Ich glaube, ja.
Hat er herausgefunden, dass er verarscht wurde?
Also ich habe in der Zwischenzeit noch auch seinen Lehrmeister getroffen und interviewt. Also dieser Clip, dieser Panorama-Clip, der ging wirklich steil so in der Branche. Keiner von denen spricht vermutlich Deutsch oder die wenigsten, aber alle haben das angeschaut. Wir haben ihn gepixelt, aber nur wenig und jeder wusste, wer das ist. Also.
Wenn ihr noch Fragen an Olli habt zum Thema Cum-Ex, dem Skandal, seine Recherchen, habt ihr jetzt noch ein paar Minuten Zeit, dann kommt Hans mit den Zuschauerfragen.
Okay.
Ich habe auch noch ein paar Fragen, habe ich noch. Wenn du so 8 Jahre lang recherchierst dazu, du hast auch Fehler gemacht wahrscheinlich.
Ja.
Was für Fehler macht man als Investigativjournalist?
Ach, du machst ständig Fehler. Also das ist ja keine Wissenschaft. Also auf Try and Error, und du machst natürlich ständig Fehler. Im Idealfall sind es halt keine schwerwiegenden, sondern kleine Fehler. Und deshalb, ganz am Anfang habe ich erzählt, dass ich ein Teamplayer bin und dass ich auch der felsenfesten Überzeugung bin, dass investigativer Journalismus Teamarbeit ist, weil du brauchst 1, 2, 3, 4, die sich ständig auch hinterfragen. Es tut dann weh, überhaupt wenn dann ein junger Kollege, der 30 Jahre jünger, den alten Hasen dann mal klar macht, dass er da jetzt vom Holzweg ist, aber es ist gut. Es ist gut und es ist wichtig.
Über welchen Fehler ärgerst du dich am meisten?
Das habe ich ja auch schon vor einer Stunde erzählt, der Fehler, wo jemand 6 Monate in Untersuchungshaft muss. Das ist echt bitter.
Bist du irgendwelche Irrwege gegangen? Hast du dich irgendwo verlaufen? Bist du vielleicht lange Zeit in eine falsche Richtung gelaufen? Hast du denn?
Ja. Ganz akut, also diese Warburg-Geschichte, also wir haben da einen Finanzbeamten 1,5 Jahre falsch eingeschätzt. Den haben wir einfach außen vor gelassen, auch nicht richtig recherchiert, weil man halt aus mehreren Quellen die Information hatten, das sei nicht wichtig. Und jetzt wissen wir, das war eine totale Fehleinschätzung. Also da steckt jetzt noch viel Arbeit vor uns.
Gibt es irgendwie so Mechanismen, wie man quasi Irrwege schnell erkennen kann in so einem Investigativteam? Oder muss das auch passieren? Zwangsläufig.
Na gut, du hast eine These, einen Hinweis, eine Information. Du hast ja nicht die komplette Geschichte auf dem Tisch und schon gar nicht die Belege, sondern dann versuchst du dich da durchzuarbeiten und dann kannst du entweder die These erhärten oder nicht. Oder manchmal interpretierst du die Quellen falsch. Oder das ist ja auch manchmal kompliziertes Zeug, gerade bei Cum-Ex. Das ist nicht gleich richtig verstanden oder dir fehlt das Gegenstück und dann kommt, du hast eine E-Mail, die eine kräftig skandalöse Aussage hat, für sich genommen und denkst schon, okay, jetzt ist alles klar und dann kommst du zufällig an die Antwort auf die E-Mail oder hast die komplette Korrespondenz.
Den Kontext,
naja, da ist harmlos. Oder auch im umgekehrten Weg. Du denkst, oh Gott, das ist ja harmlos, dann hast du plötzlich den kompletten E-Mail-Verlauf nichts. Jawohl.
Wurden dir Fallen gestellt in deiner Recherche? Von wem auch immer?
Ja, klar.
Was für Fallen werden einem gestellt?
Also, Whistleblower haben ja nicht immer ein hehres Ziel, sondern die haben ihre eigene Agenda, entweder sie wollen Geld verdienen an der Information oder sie wollen Rache üben, sie wollen Politik machen. Also man versucht natürlich, die Journalisten zu instrumentalisieren. Und wir lassen uns ja auch ein Stück weit dann instrumentalisieren, aber deshalb ist für mich wichtig, ich muss meine Quellen kennen. Also bei mir hat sich noch nie ein John Doe gemeldet und hat dann, was weiß ich, Terabytes von Panama Papers über mich ausgeschüttet. Ich würde es auch nicht ablehnen, aber ich würde John Doe kennenlernen wollen, weil ich drauf bestehen, weil ich wissen will, was seine Motivation ist. Die muss nicht hehrer Natur sein und ist auch okay, weil es kann ja auch nur einer zum Whistleblower werden, wenn er das Geschäft ein Stück weit selbst betrieben hat, meistens. Ja. Um dann drüber auspacken zu können. Aber ich muss seine Motivation kennen, um zu wissen, ob und wie er mich instrumentalisiert, ob beispielsweise die Akten vollständig sind oder ob die vorsortiert sind und dadurch ein komplett anderer Eindruck entsteht. Also das ist schon eine fisselige Arbeit und auch deshalb meinte ich auch, ich muss die Leute kennenlernen, die müssen mich kennenlernen, muss ein Vertrauen entstehen, und zwar beidseitig. Ich muss denen ja auch vertrauen können. Und natürlich habe ich da auch Situationen erlebt, wo mich jemand hinter die Fichte führen wollte.
Klar. Kannst du was erzählen?
Nee. Oder? Ja.
Gibt es so Tricks, wie mit Investigativjournalisten, wie dir umgegangen wird? Also wie quasi Beschuldigte oder wem auch immer du hinterher recherchierst, Politiker, irgendwelche Banker und so weiter, dass die jetzt neben den ganzen Anwälten, die sie dann einschalten, dich irgendwie beeinflussen, manipulieren?
Nee.
Gibt es so Tricks der Mächtigen?
Was heißt Tricks der Mächtigen? Die machen einen mächtigen Druck. Also entweder juristisch, das ist, wie gesagt, das geht einher. Dann haben sie sogenannte Spin-Doktoren, wenn es Politiker sind. Also Beispiel bei Olaf Scholz, das ist sein Staatssekretär Wolfgang Schmidt, der jetzt wahrscheinlich auch Kanzleramtsminister wird. Mhm. Als der das Gegenspins gesetzt hat, sich die Finger wund getwittert hat mit Halbwahrheiten und Irrsinn, Tag und Nacht, irre. Aber nicht ungeschickt, muss man einräumen. Mhm. Dann haben die Mächtigen und Reichen nicht nur Anwälte, sondern die haben was weiß ich so, PR-Manager, die dann Gegenspins setzen, zur Konkurrenz gehen und dann irgendeinen Kram erzählen und ach, was weiß der Teufel. Also das sind alle Spielarten am Start.
Aber so wie früher, das irgendwie so, ich schicke dir einen Schlägertrupp, du kriegst auf die Schnauze, wenn du so weitermachst, sowas gibt's nicht mehr.
Doch, das hängt halt jetzt vom Thema ab.
Ah, also, wirklich?
Ja, klar.
Wo wurde dir schon mal Gewalt angedroht?
Also ich habe früher, das ist jetzt sehr, sehr, sehr lang her, über Rechtsextremismus gearbeitet und war da auch hin und wieder in der Szene drin. Irgendwann wurde mir vom Verfassungsschutz mitgeteilt, ich soll aufpassen, weil die mich observieren, wo ich lebe. Und das Verrückte ist dann, also offensichtlich hat der Verfassungsschutz die Nazis observiert, wie die Nazis mich observiert haben. Und ich bin jeden Morgen zur Arbeit gegangen, hinter mir schon eine halbe Fußballmannschaft hinterher. Und das Schlimme war, ich habe es nicht gemerkt. Aber klar kommen dann manchmal Drohmails und so ein Kram oder kamen.
Gegen dich wurde ja auch ermittelt. Also du hast ja schon in der Schweiz, Schweiz hast du mal gemieden. Warum haben die gegen dich ermittelt? Wegen was? Weil du Geheimnisse verraten?
Ja, die haben gegen mich wegen Spionage ermittelt.
What?
Ja. Aus der Schweizer...
Er spioniert hier Raub hinterher, das geht ja gar nicht.
Aus der Sicht der Schweizer Justiz war ich ein Wirtschaftsspion, der die Geschäftsgeheimnisse einer Schweizer Privatbank öffentlich gemacht hat.
Stimmt es?
Ich war und bin kein Spion, aber ich habe natürlich die Geschäftsgeheimnisse öffentlich gemacht, weil die Geschäftsgeheimnisse bestanden aus Cum-Ex-Geschäften, aus kriminellen Machenschaften. Und das ist natürlich der Trick von Banken, dass sie ihre kriminelle Machenschaften zu Geschäftsgeheimnissen deklarieren und wenn du die aufdeckst, verstößt du gegen Gesetze zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Dass die Schweiz gegen mich ermittelt hat, ist unangenehm und ein bisschen gaga, aber auch nicht überraschend. Aber nachdem sie 4 Jahre vergebens gegen mich ermittelt haben, haben sie das Verfahren nach Hamburg abgegeben an die Staatsanwaltschaft.
Und die haben gesagt, sie sind bescheuert.
Nein,
das geht hier nicht.
Im Gegenteil, es kann natürlich die Hamburger Staatsanwaltschaft nicht gegen mich wegen Spionage in der Schweiz ermitteln. Das wussten aber auch die Schweizer. Und die haben das dann umgelabelt, den Vorwurf, und sagen, okay, das war Anstiftung zum Verrat von Geschäfts- und Dienstgeheimnissen. Das ist auch ein Straftatbestand in Deutschland. Das kommt aus dem Unternehmensrecht. Jetzt bin ich vieles, aber ich stehe nicht in Konkurrenz zu einer Schweizer Privatbank. Und dann auf dieser Grundlage hat...
Vielleicht hast du diesen deutschen Milliardär gespielt.
Das war Jahre später. Und auf dieser Grundlage hat dann die Hamburger Staatsanwaltschaft 1,5 Jahre gegen mich ermittelt. Und das fand ich schon grotesk. Du enthüllst mit Kollegen zusammen, wie eine Schweizer Privatbank mit Cum-Ex-Geschäften den deutschen Fiskus schädigt. Und dafür ermittelt eine deutsche Staatsanwaltschaft gegen dich. Das war wirklich gaga.
Wenn du hast wahrscheinlich einen Anwalt eingeschaltet, hat er dir dann gesagt so, Olli, es ist gaga, mach dein Ding weiter. Oder hatte ich das tatsächlich eingeschüchtert?
Ja, mich nicht. Aber ich lebe ja nicht alleine im luftleeren Raum. Ich habe Familie. Und dann hast du plötzlich deine eigene Akte da liegen. Das waren 3-4 Aktenordner. Und die haben echt ermittelt. Also ging es auch um meine Frau. Wo lebt die? Wo sie lebt, ist klar. Aber wo arbeitet die? Und sie wollte das lesen, also die hat mit Journalismus nichts am Hut und ich gab ihr das zu lesen und ich habe in ihren Augen schon gesehen, wie sie das betroffen gemacht hat und hat gesagt, und was ist jetzt zu befürchten? Er hat gesagt, ja, das geht jetzt nicht um Presserecht, sondern es ist Strafrecht. Und sie hat, was heißt das? Können die durchsuchen? Sie hat, theoretisch ja. Und du bist oft unterwegs, wenn die, wie funktioniert das? Die kommen immer morgens zwischen 6 und 7. Und dann, er hat gesagt, du machst die Tür auf und bietest ihnen Kaffee an und hier ist eine Handynummer, das ist mein Anwalt, du rufst dann den Anwalt an. Meine Frau hat sowas noch nie zu tun gehabt, das ist auch nicht ihre Welt. Und sagt, was, what? Ich muss Angst haben, dass die hier in unsere Wohnung kommen und ich muss einen Anwalt anrufen. Sie kennt das aus dem Tatort oder so. Sag ich, ja. Und du merkst ja, dass das... wie da jemand Angst hat. Und das ist natürlich schlimm. Also für mich ist das, ich kann damit umgehen, weil das ein Teil meines Jobs ist und ich natürlich die Methoden kenne und mich drauf einstelle. Aber wie gesagt, ich lebe ja nicht alleine.
Kam es jemals zu dieser Hausdurchsuchung?
Nee.
Erzählst du eigentlich zu Hause, was du so alles so geheim recherchierst? Oder ist das so, das ist das Geschäftsgeheimnis, liebe Frau?
Gut, durch Homeoffice und bekommt natürlich das private Umfeld vielleicht ein bisschen mehr mit als früher. Aber nee, muss man nicht teilen.
Alles. Angenommen, jetzt kommt so ein Whistleblower aus einer Bank, Schweizer Bank oder so weiter, zu mir und sagt, hier Thilo, ich habe da was für dich und ich recherchiere da auch meine Puzzleteile und habe dann irgendwann Puzzle zusammengefunden und will das veröffentlichen. Ich habe jetzt aber keine Justizabteilung hier, die mir den Rücken frei hält und das alles vorher prüft. Ist das eine gute Idee? Oder müsste man dann doch schon so einen großen Verlag, einen großen Sender hinter sich haben, der dann sagt, hier,
ja,
das ist die Armee unserer Anwälte.
Ja. Weil ich war viele, viele Jahre freier Journalist, als investigativer Journalist frei. Das kann ich mir heute nicht vorstellen. Und mittlerweile geht es ja auch über, also die gehen ja nicht nur gegen die Publikation vor, also gegen den Verlag oder den Sender, sondern die gehen auch gegen dich als Person vor. Wenn du jetzt beim guten Sender oder Verlag arbeitest, steht dann dein Arbeitgeber für dich ein, aber theoretisch ist es dann dein Privatvergnügen. Die haben mich auch schon wegen Tweets angeklagt, das ist dann mein Privatvergnügen. Also ich habe aktuell ein Verfahren laufen wegen Tweet, da geht es letztendlich um ein Wort und da streitet sich dann die Herrschaften, ob das Wörtchen kausal oder temporal zu verstehen ist. Es klingt gaga, es ist gaga und es ist wahnsinnig teuer, weil es geht durch die Instanzen, es kostet Tausende von Euros.
Also noch ein Grund, dir auf Twitter zu folgen offenbar. Ja. Leute, @OliverSchröm. Ich hatte auch mitbekommen, du hast mal was gesagt, die Bundesregierung hat mal versucht, das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb auf EU-Ebene zu ändern und quasi die Strafbarkeit der Weitergabe von betriebsinternen Dokumenten noch krasser zu kriminalisieren. Mhm. Das ist quasi, sie tun ja, also auch in der Bundespressekonferenz mal so, Whistleblowing ist so wichtig für diese Gesellschaft, das ist so wichtig. Und hintenrum versuchen sie dann, dieses Whistleblowing zu kriminalisieren. Und das ist aber nicht gekommen, weil dann darüber berichtet wurde, ne?
Ja, das hat mit meinem Fall zu tun, dass die Schweiz dieses Verfahren nach Hamburg abgegeben hat. Und da ging es genau um den Paragraphen. Mhm. Und als ich dann von den Ermittlungen erfahren habe, sagte mein Anwalt, also ich habe dann überlegt, ob ich es öffentlich mache. Ich war damals bei Korrektiv und da sagte mein Anwalt, nee, tun Sie das nicht, dann kriege ich Sie schneller vom Hof. Wenn Sie das öffentlich machen, dann zieht sich das wie Kaugummi. Dann kam raus, dass dieses Gesetz, das auf deren Grundlage gegen mich ermittelt wird, dass das jetzt eigentlich verschärft werden soll. Und das war so ein Omnibus-Gesetz, ne? Das hat kein Mensch kapiert. Das wäre durch, ich glaube schon, war schon durch die erste Lesung durch. Und als würde davon Kenntnis bekamen, haben wir bei Korrektiv beschlossen, okay, jetzt machen wir meinen Fall öffentlich, um zu zeigen, das ist nicht eine abstrakte Geschichte, sondern da gibt es einen konkreten Fall, weil die Argumentation war, ja, das ist eine Übersensibilisierung der Journalisten, das Gesetz wird nie gegen die Journalisten angewendet, sollen sie nicht mal so haben und so. Und dann also
das sagen sie immer, ne?
Ja, und dann gab es meinen Fall und ich konnte sagen, ja, schon das alte Gesetz reicht, um mir und die Schwierigkeiten zu machen, mit dem neuen Gesetz, oh, ganz großes Problem. Und dann gab es große Sitzungen und Debatten und es war, so hat es mal auch sogar ein SPD-Mandant genannt, es war eine Sternstunde des Parlaments, die haben es gekippt. Es war deshalb beeindruckend, das war
Aber es wollte die alte Bundesregierung, das SPD-geführte Justizministerium.
Genau, und deshalb Sternstunde, weil sich da wirklich die SPD-Abgeordnete reingehängt haben, um das Ding zu kippen, so quasi gegen das Interesse ihrer eigenen Justizministerin. Das fand ich schon groß.
War das damals Barley oder
Lambert? Barley, ja.
Also, sitzt jetzt im Europaparlament, glaube ich, ne?
Ja.
Naja.
Ihr Papi war mal Journalist.
Ja, vielleicht hat es deswegen gemacht.
Weiß ich nicht.
Der hat immer so viel Scheiße recherchiert. Machst du das dein Leben lang noch? Investigativjournalist? Kannst du dir irgendwas anderes noch vorstellen?
Ja, aber ich habe leider nichts anderes gelernt. Ich kann nichts anderes.
Wenn wir so viel über Seitenwechsler geredet haben, kommt es für dich nochmal in Frage, die Seiten zu wechseln? Wir brauchen bald neue Ministerien und Regierungssprecher?
Nee.
No way?
No way. Also vorher gehe ich Taxi fahren, echt.
Und Hans kann jetzt gleich kommen. Jetzt kommen eure Zuschauerfragen. Bin mal gespannt, was da so alles kommt.
Ja.
Meine letzte Frage wäre, was heißt eigentlich Cum-Ex? Beziehungsweise warum heißt es Cum-Ex?
Oh, das bringst du jetzt zum Schluss?
Ja.
Also die ganze Geschichte, die Aktien werden getradet oder gehandelt rund um den Dividendenstichtag. Und einmal mit Anspruch auf Dividende, also mit Cum, und einmal ohne, also Ex. Bist jetzt auch nicht klüger, das jetzt auszuführen, bräuchte man ein paar Minuten.
Ja, die nehmen wir uns noch.
Ja? Ja. Okay.
Ich frage mich ja auch, ob viele so in der Öffentlichkeit, ob das so gut gewesen ist, das Cum-Ex zu nennen und nicht irgendwie Steuerraub. Weißt du, also bei Cum-Ex, ich weiß nicht, wenn ich meine Oma jetzt anrufen würde, Oma, was fällt dir zu Cum-Ex-Skandal ein? Weißt du, was ich meine?
Ja, der Begriff kam, glaube ich, aus der Branche. Die haben das dann irgendwann selber so genannt. Warum auch immer, vielleicht dieser Erklärung. Also klar, du brauchst drei Parteien, um dieses Geschäft zu machen. Die sprechen sich ab. Es ist überhaupt keine Marktsituation. Es geht außerhalb der Börse, diese Geschäfte. Ne? Du bist ein Investmentfonds, willst Cum-Ex-Geschäfte machen, hast 500 Millionen. Deine Bank hebelt es mit ein paar Milliarden. Und dann gibt es Investmentgesellschaften, die dann die Aktien kaufen und verkaufen. Und da kommen Leerverkäufer ins Spiel. Also dann verkauft die Aktiengesellschaft dir, ich weiß nicht wie viele Aktien im Wert von 3 Milliarden. Und die haben die Aktie noch gar nicht. Die aber verkaufen quasi die Aktie an dich mit Dividende, mit Anspruch auf Dividende. Das ist ja entscheidend für dich, weil das ist ja der Gewinn. Sie liefern die Aktie dann nach dem Dividendenstichtag. Da ist die Dividende aber schon abgezogen. Also da fehlen 25%. Also du machst ein Minusgeschäft, willst du natürlich nicht machen. Deshalb gibt es da so eine Netto-Dividenden-Kompensationszahlung und im Abrechnungssystem kann zwischen dieser Netto-Dividenden-Zahlung und der echten Dividende nicht unterscheiden, und die Depotbank schmeißt 2 Steuerbescheinigungen raus. Für eine Aktie, für einen Deal. Und das ist, ne, du hast quasi, dann holst du die Steuer 2-mal, obwohl sie nur 1-mal entrichtet wurde. Und wenn das Geschäft abgeschlossen ist, gibst du die Aktie zurück an die Investmentgesellschaft, die liefert die Aktie wieder an den Lieferanten, der die Ex geliefert hat. Das Geld geht zurück, die Milliarden, die hast du ja auch nur geliehen. Und das wird dann alles über ein Future-Geschäft abgesichert, und so werden dann also das ist keine Marktsituation, da bewegt sich nichts. Und so kriegt dann auch jeder seine Anteile. Das ist vorher
Die Bank auch.
Die Bank auch. Das ist vorher minutiös ausgerechnet. Die machen genau, wir kaufen die und die Aktie so und so viel. Die müssen aufpassen, dass sie nicht zu viel Aktien kaufen, weil der Handel läuft ja außerhalb der Börse. Und sobald du mehr Anteile an einem Unternehmen hast, also mehr über 3%, ist es meldepflichtig, fällt es auf. Also sollte dann, wenn sie es ausgerechnet haben, du bist bei 3 Milliarden, dann bitte nicht 3,5 Milliarden, sonst wird es kritisch. Ja, das ist, so funktionieren die Geschäfte. Es ist noch alles ein bisschen komplizierter und detaillierter, aber man kann es im Buch nachlesen. Da muss ich auch wirklich ein ganzes Kapitel aufwenden.
Hast du irgendwann mal das Gefühl gehabt, so, oder dir so gesagt, so, das ist schon beeindruckend, was die sich da ausgedacht haben? Unabhängig dieser ganzen kriminalistischen Energie und dieses Raub an der Gesellschaft, das muss man erstmal anerkennen.
Also diesen Deal, den ich dir jetzt gerade so grob schilderte, das war so einer der ersten Cum-Ex-Deals 2006, wo Privatinvestoren mitgespielt haben. Und den orchestriert hat ein Mann, der heißt Martin Shields, der wurde letztes Jahr in Bonn verurteilt. Das ist quasi der erste, der verurteilt wurde, allerdings zu einer Bewährungsstrafe, weil er ausgepackt hat. Der Mann ist so Ende 30. Er ist einer der begnadetsten Mathematiker, die Großbritannien je vorgebracht hat. Also der hätte auch den Nobelpreis irgendwann mal bekommen können. Aber er hat sich dann entschieden,
die dunkle Seite zu beliefern.
Er hat auch mal erzählt, dass er aus seinem Studienjahrgang, also er hat Ingenieurwissenschaften studiert, dass da keiner ins Ingenieurwesen gegangen ist, sondern die wurden alle sofort abgegriffen von Investmentbanken, weil die halt diese Mathe-Genies brauchen.
Sind das eigentlich fast nur Männer?
Überwiegend, ja. Auf der Ermittlerseite sind dann mehr Frauen als Männer.
Ist das irgendwie erklärbar?
Nö. Also, mir nicht. Vermutlich sind mir Männer gieriger. Ich weiß es nicht. Aber das ist schon ein sehr maskulines Geschäft. Aber klar, es gibt auch Frauen. Beispiel eine australische Investmentbank, die fett in den Geschäften drinsteckt. Da ist das CEO eine Frau, aber übrigens sind es Männer. Ja.
Oliver, vielen Dank für deine Zeit.
War mir ein Vergnügen.
Ich bin gespannt, was jetzt was das Publikum noch so alles wissen will, was wir noch nicht beantwortet haben.
Und ich drücke dir die Daumen, dass du Olaf Scholz und Herrn Lindner hierher bekommst.
Klar. Das gehört ja zum guten Ton, zu Jung Naiv zu kommen.
Okay, Oliver. Ja, das stimmt.
Ja. Oliver, vielen Dank für deine Zeit. Danke an euch für eure finanzielle Unterstützung. Ohne euch gibt es uns nicht. Habe ich verwechselt. Oliver, jetzt kommt Hans.
Jetzt bin ich gespannt.
Der Chat war relativ sprachlos. Die haben davor gesessen und gesagt, ist ja unglaublich. Und uff, und uff, und uff. Also das hat schon ziemlich reingehauen, was du erzählt hast. Und gesagt, der Mann hat ja die Ruhe weg. Aber es ist eigentlich alles ganz unglaublich. Deswegen, es sind ein paar weniger Fragen, als man sonst so hat, weil sie waren wirklich sprachlos. Mal was Einfaches, 88 Don Bonzo fragt, warum bist du eigentlich nicht mehr bei Korrektiv? Du hast das jetzt relativ häufig erwähnt, dass du für Korrektiv gearbeitet hast. Warum jetzt nicht mehr?
Ich war Gründer von Korrektiv, bin dann aber damals beim Stern geblieben, war dann bei Panorama und dann brauchte Korrektiv einen neuen Chefredakteur und der Co-Gründer fragte mich so, jetzt musst du kommen. Und ich dachte, okay, ich mach's 2 Jahre, ich lebe in Hamburg, Korrektiv ist in Berlin, ich habe schon öfters in meinem Leben gependelt, das macht man dann auch 2 Jahre, dann ist auch gut, dann bin ich wieder zurück zu Panorama, so dass die private Seite, die andere Seite ist, ich bin nicht Journalist geworden, um Chefredakteur zu werden und ich war Chefredakteur bei Korrektiv. Ich bin Reporter und investigativer Journalist und ich habe das teilweise dann parallel gemacht und das machst du nicht lang parallel oder ich kann das nicht. Und ich denke, irgendwann muss man sich dann schon entscheiden, wenn man Chefredakteur sein oder als Reporter arbeiten. Und ich habe mich einfach für das andere entschieden und bin dann zurück zu Panorama. Habe aber nach wie vor Kontakt zu Korrektiv. Und jetzt im Oktober haben wir gemeinsam eine große Geschichte recherchiert. Also
ja, der Hintergrund war also, da gab es keine Auseinandersetzung, keinen Streit, keinen Zoff, sondern... Ja,
Zoff gibt es immer.
Also, ja, aber nicht, aber ihr seid schon nicht im Unfrieden geschieden. Das ist dahinter.
Nö.
Cum-Ex wurde auch gefragt, woher kommt jetzt eigentlich der Name? Verstehe ich das richtig, dass es sich darauf bezieht, dass Aktien gehandelt werden cum-Dividende, also sozusagen mit dem Dividendenanspruch und der Hoffnung und Ex-Dividende, nachdem die Dividende ausgezahlt worden ist. Und das ist im Aktienkurs, ist das eben schon ein Sprung.
Ja.
Am Dividenden oder nach dem Dividendenstichtag. Nicht? Wenn man die Dividende noch erwartet hat oder in Erwartung hat und sie, sagen wir mal, beträgt 5 € pro Aktie bei einer 100, dann steigt der Kurs auf 105. Und wenn die Dividende ausgezahlt ist, am nächsten Tag ist es eben nur 100. Und diese Unterschiede, die an einem Stichtag hängen, die machen sozusagen den Hintergrund dieser ganzen Mechanik aus.
Du kannst es besser erklären als ich.
Nö, glaube ich gar nicht. Ich habe nur zugehört. Oxogon 80 möchte wissen, es geht auch um Personen, was die damit zu tun haben. Ist Verfassungsgerichtspräsident Habart in irgendeiner Weise mit Cum-Ex verbunden oder verstrickt? Weißt du da was? Oder ist das jetzt nur ein Name-Drop?
Nee, nicht, dass ich wüsste, aber ich weiß, wo das Gerücht herkommt. Mhm. Der hat mal bei einer Steuerkanzlei gearbeitet, wo, wo Mr. Cum-Ex gearbeitet hat. Ah, ja. Hat mir heute Abend auch schon erwähnt, Hanno Berger. Ja. Allerdings hat er bei, also der Richter bei der Kanzlei gearbeitet, wo Hanno Berger da schon nicht mehr war. Mhm. Also das muss man dann schon auseinanderhalten. So viel Fairness muss sein.
Zu Hanno Berger kamen auch ein paar Fragen. Mhm. Der war ja, du hast das auch angedeutet, Finanzbeamter, und zwar ein sehr akribischer und genauer und gefürchteter Steuerprüfer.
Ja.
Kannst du oder weißt du, warum der auf einmal dann die Seiten gewechselt hat? Ist dir das bekannt?
Ich glaube, das ist ein Fall von Psychologe. Mhm. Ich habe es, glaube ich, schon anklingen lassen. Also er kommt aus dem Pfarrhaus.
Ja.
Sein Bruder wurde Richter. Er hat Jura studiert und wurde Finanzbeamter. Und irgendwann wechselte er die Seiten und weiß genau, was er tut.
Ich glaube, Hanno Berger war auch derjenige, der diesen Satz gesagt hat, den du vorhin zitiert hast. Wer nicht damit klarkommt, dass durch unsere Tätigkeiten in Deutschland
keine
Kindergärten gebaut wird. Also sozusagen moralisch völlig skrupellos, ja?
Nee, ich hatte das Vergnügen, zumindest telefonisch öfters mal mit ihm zu sprechen. Also der redet einem A die Ohren weg. Ich meine, das ist ein großartiges Interview, weil du musst keine Fragen stellen. Und er macht da gar kein Geheimnis draus. Sagt, Moral ist kein Kriterium, ist kein Maßstab bei diesem Geschäft. Erlaubt ist, was nicht verboten ist.
Mhm.
Und er behauptet natürlich bis heute, diese Geschäfte waren nie illegal, was nicht stimmt. Aber er ist natürlich ein brillanter Kopf, ein Jurist, der haut da Dinge raus, klar. Aber für ihn ist es, glaube ich, auch, aber das ist jetzt wirklich Küchenpsychologie, für ihn ist es auch eine intellektuelle Herausforderung, da immer Schlupflöcher zu finden oder immer einen Schritt voraus zu sein.
Das ist ja eine eigenartige Sache, wenn jemand, also ich mache jetzt mal einen ganz groben Vergleich, angenommen, jemand ist ein hervorragend ausgebildeter Schmied, der was von Schlössern versteht, und dann lässt er sich auf einmal anheuern für eine Bande von Tresorknackern. Also sozusagen der Tresorbauer, der auf einmal Tresorknacker wird. Ist das eine vergleichbare Struktur? Ist das ein vergleichbarer
Eigentlich
Wechsel?
Eigentlich ja. Ja, klar. Er hat vorher die Tresore gebaut und hinterher hat er sie...
Jetzt, da weiß er, wie es geht?
Er wusste es, genau.
Ja.
Das ist ein gutes Bild. Stimmt. Weil er zuerst auf der anderen Seite war, wusste er natürlich, wie es geht, wo er reinhauen muss. Ja.
Also weil er beim Staat gelernt hat, wo der Staat bescheißbar ist, hat er gesagt, und mit dem Wissen mache ich jetzt mal Kohle.
Ja.
Unleash the Best möchte wissen, warum kann die Steuer, also diese Kapitalertragssteuer, überhaupt zurückverlangt werden? Du hast das vorhin schon mal angedeutet, aber warum ist das eigentlich möglich? Dass man zahlt ja die Steuern, weil man Kapitalerträge gemacht hat, also weil man Einnahmen generiert hat. Wieso kann das dann auf einmal zurückgefordert werden?
Also ein Aktionär, eine Person kann die Steuern nicht zurückfordern, sondern nur ein institutioneller Anleger, also Bank. Ein Fonds, eine Bank. Und da sagt man, dass keine Doppelbesteuerung stattfindet, weil die noch auf anderem Wege auch besteuert werden, haben sie das Anrecht, diese Kapitalertragssteuer sich zurückerstatten zu lassen, wenn sie sie vorher entrichtet haben.
Das heißt, und deswegen braucht die Bank eben Leute mit ordentlich Vermögen, die das der Bank zur Verfügung stellen.
Ja.
Gib mir mal dein Geld, ich spekuliere damit und ich darf was zurückfordern, was du als Privatmann nicht zurückfordern darfst. Und den Gewinn,
die also Beute teilen wir uns. Die Investoren, die haben dann entweder in Fonds eingezahlt oder selber Fonds oder GmbHs gegründet, um ein Anrecht zu haben auf Erstattung dieser Kapitalertragssteuer.
Tonka möchte wissen, auch das hattest du schon angedeutet, Cum-Ex bezieht sich nicht nur auf Deutschland, sondern auf welche anderen Nationen?
Weltweit.
Stefan Neumann, wie bewertest du die Reaktion der Öffentlichkeit, der Medien, der Politik auf Pandora Papers, Panama Papers und Ähnliches, auch deine Veröffentlichungen, angemessen oder zu wenig?
Nee, natürlich wünscht man sich, dass solche Skandale mehr Aufmerksamkeit bekommen und dass dann auch Impact geschieht, also dass was geändert wird. Und das ist natürlich mühselig, ne? Also wir schreiben uns die Finger krumm, bis da endlich was passiert. Deshalb haben wir es vorher thematisiert, hat mich echt gefreut.
Das ist im
nach 8 Jahren ist 2 Sätze im Koalitionsvertrag. Es sind wirklich nur 2 Sätze, die reichen aber auch. Die müssen sie jetzt nur mit Leben füllen und dann ist wirklich over mit diesen Geschäften.
Da wurde die Frage gestellt, ja, jetzt haben wir Herrn Scholz, wo du immer noch saßt, der lügt, der wusste es eigentlich. Und der wird Kanzler, vermutlich. Und sowohl Justiz als auch Finanzressort geht in FDP-Hand. Herrn Kubicki hattest du schon erwähnt. Ist das ein perfekter Schutzschirm für Scholz und andere?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, Scholz will vielleicht im tiefsten seines Herzens diese Geschäfte auch verhindern. Warum er da jetzt mit der Bank so nachsichtig war, wie gesagt, die Motivation, ich weiß es nicht.
Hanseatische Solidarität.
Er mag vieles mit reinspielen und wenn er sagt, er findet Cum-Ex-Geschäfte eine Riesenschweinerei, das glaube ich ihm ein Stück weit, aber er muss es halt auch mit Leben füllen und dann nicht das Gegenteil tun. Und da sind dann wir Journalisten gefordert, ihm da einfach immer wieder mal den Spiegel vorzuhalten und sagt, bitte.
Gab es irgendwann mal die Möglichkeit eines direkten Gesprächs zwischen dir und Olaf Scholz?
Einmal, das war vor der ersten Veröffentlichung, hatten wir ein Hintergrundgespräch mit ihm. Mhm. Also wir hatten, die Recherche war beendet, die Beiträge waren fertig und wie sich's gehört, 48 Stunden vor Veröffentlichung wird die andere Seite damit konfrontiert und ihr Gelegenheit gegeben, Stellung zu beziehen. Und das passierte dann in Form eines Hintergrundgesprächs, aus dem man nicht berichten darf.
Ja, klar. Und dennoch, du darfst nicht daraus berichten, das ist klar. Aber hattest du den Eindruck, dass Olaf Scholz betroffen war über das, was ihr alles wusstet? Oder manchmal ist es ja so in Hintergrundgesprächen, da wird man dann ja auch abgeklopft. Na, was wisst ihr denn so? Und dann sind manchmal Gesprächspartner erkennbar entspannt und dann weiß man, wir wissen doch nicht.
Nee, genug. Der war überhaupt nicht entspannt, weil die Konfrontation, unsere Fragen waren, es war ein langer Fragenkatalog und da fragst du nicht nur, sondern da sagst du nach unserer Kenntnis, nach uns vorliegenden Informationen, nach uns vorliegenden Unterlagen, bla bla bla. Also der wusste, die sind gut munitioniert, deshalb das Gespräch dann auch.
Waren denn da auch schon so weite, weiße Flecken auf der Landkarte der Erinnerung feststellbar? Oder wusste er da noch mehr?
Nee.
Gut.
Da fing es eigentlich an mit den Erinnerungslücken. Ah, ja.
Martina Song.
Entschuldigung, das war nach der zweiten Berichterstattung.
Okay.
Und da wusste er, jetzt wird es haarig und eng. Und da fing es dann an. Also die erste, die hat er so weggelächelt, da gab es auch kein Gespräch, da hat er unsere Fragen nicht beantwortet oder glaube ich dann ganz kurz vor der Sendung erst und später, als er damit konfrontiert wurde, ja, ist ja nichts dran und alles lächerlich und bla 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 und die Vorwürfe werden sich in Luft auflösen. Dann haben wir ein halbes Jahr später nachgelegt und auch so richtig unsere Informationen auf den Tisch gelegt und er wusste, okay, jetzt wird's eng und dann kam so quasi der Strategiewechsel, so ich kann mich an nichts erinnern. Mhm.
Martina Song möchte wissen, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass Hanno Berger, also der Anwalt, der jetzt in der Schweiz immer noch sitzt, der, und sie schreibt jetzt Zitat, von totalitärem und linksfaschistoiden Staat sprach, wie wahrscheinlich ist das, dass der einen Rechtsdrall hat und das Geld dorthin geflossen ist? Erstens, stimmen diese Zitate, weißt du das?
Ja. Die sind aus Abhörprotokollen, Also,
Und ist das dann jemand, wo man sagt, ja, der gehört eigentlich in die politisch rechte Ecke, wenn er so ein Wording hat? Und hat er da möglicherweise Leute aus dieser Ecke oder Organisationen finanziert? Weißt du das?
Glaube ich nicht, weiß ich nicht. Er war mal in der CDU, trat dann wütend aus, wurde dann FDP-Mitglied. Deshalb auch Kubicki als sein Anwalt. Ob er jetzt noch in der Partei ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er groß spendet, der ist ziemlich geizig.
Ja, reich wird man nicht vom Geld ausgeben, sondern vom Geld nicht ausgeben. Ne? ist doch so.
Ich ernenne dich jetzt zum Schwaben HC.
vielen Dank. solange ich keine schwäbische Hausfrau darstellen muss. Itchim Leo möchte wissen, was hat oder hatte Scholz davon, der Bank, also der Warburg Bank, das Geld zu erlassen oder die Rückzahlung verjähren zu lassen? Was war seine Motivation dafür? Kannst du da was sagen?
Das ist die 170 Millionen Euro Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich kann da nur spekulieren. Es gibt so ein paar Erkläransätze, aber wie gesagt, die sind spekulativ und das möchte ich nicht machen.
Gar nicht?
Nee, das ist nicht mein Job zu spekulieren. Wenn ich es mehr weiß oder es untermauern kann, dann werde ich es veröffentlichen. Aber bisher ist das schwierig. Es ist schwer erklärbar.
Ja, hat es etwas damit zu tun? Das ist jetzt auch meine spekulative Frage. Kannst ja sagen, nee, völlig abartig. Warburg Bank ist in Hamburg einfach ein ganz großer Name in der Geschichte und in der Identität der Stadt. Abi Warburg ist eine der wirklich bedeutenden Figuren der hamburgischen Geschichte. Ist es möglich, dass ein Bürgermeister, der sich in dieser Rolle als wichtigster und Repräsentant Hamburgs versteht, dass er vor dieser großen Tradition innerlich einknickt und sagt, die kann ich doch nicht einfach so im Regen stehen lassen? Kann sowas eine Rolle spielen?
Nein, ich glaube eher das knallhartes Machtkalkül. Mhm. Vielleicht kann ich doch ein bisschen was erzählen. Ja. Als Scholz zurückging nach Hamburg, also die flogen ja aus der Koalition, er wäre quasi ein normaler Bundestagsabgeordneter gewesen, Hinterbänkler, also kein Ministerium mehr, hat er sich ja entschieden, zurück nach Hamburg und das Bürgermeisteramt anvisiert. Und einer seiner ersten Wege war, er wollte diesen Privatbanker Christian Olearius treffen, das geht aus dem Tagebuch hervor. Der hatte aber gar kein Interesse an dem SPD-Mann, weil wer ist das? Er war mal Minister, jetzt ist er nix. Ja. Also er bekam diesen Termin nicht. Dann hat er einen großen Granden der SPD in Hamburg losgeschickt, der ihm quasi die Tür aufgemacht hat. Und dann hat er endlich sein Treffen gehabt. Und es gibt ein geflügeltes Wort von Scholz, wird zumindest kolportiert, dass er damals gesagt hat, gegen die Elbchaussee ist in Hamburg keine Wahl zu gewinnen. Also der Mann wohnt.
Das ist die Nobeladresse
genau,
in Hamburg.
Der Banker wohnt wohl nicht direkt an der Elbchaussee, aber der wohnt in Blankenese und die Elbchaussee führt hinaus zu Blankenese und ist die Nobelstraße, wo links und rechts die großen.
Die Schlossallee.
Ja, genau. Mhm.
Aha. Kassel möchte wissen, haben deiner Kenntnis nach FDP und oder AfD irgendetwas mit Cum-Ex zu tun?
Was war FDP und?
Oder AfD.
AfD ist mir nicht bekannt. Mhm. FDP, eine Partei hat dann nichts damit zu tun, aber natürlich einzelne Parteimitglieder. Ich habe ja Beispiele Kubicki geführt. Kubicki, Solms war eng verbandelt mit Hanno Berger, hat dort auch Reden gehalten. So entstanden auch die Kontakte von Hanno Berger zu FDP-Mitgliedern, zu führenden FDPler. Ja.
Kevin aus Kiel möchte wissen, welche in Klammern moralische Verantwortung für Cum-Ex und ähnliche Modelle tragen die Big Four, die Wirtschaftsprüfer und die Berater?
Eine ganz große, weil ohne die wären diese Geschäfte nicht möglich, weil die haben diese Gutachten erstellt, mit dem diese Geschäfte juristisch untermauert wurden und als Schein legal hingestellt wurden. Die waren ganz entscheidend.
Axel Urbanski, werden eigentlich Daten, die ihr erarbeitet und recherchiert, mit anderen Leaks abgeglichen? Also zum Beispiel mit Panama Papers oder anderen? Oder arbeitet da jedes Rechercheteam für sich?
Ja, da gibt es natürlich auch Konkurrenzsituationen. Ne? Also Cum-Ex, das war Panorama, Korrektiv und die Zeit. Und Panama Papers ist natürlich sehr eng verbunden oder geht ja auch aus von der Süddeutschen. Und Zeit und Süddeutsche, da gibt es natürlich Konkurrenzsituationen, da gibt es keinen Austausch. Ne? Mhm. Vielleicht im Einzelnen, dass da mal Kollegen sich kennen und fragen, sag mal, habt ihr denn in der Datenbank, das mag sein, ist auch gut so. Aber es gibt zumindest keine offizielle Kooperation.
Für Bayern spielt, berät sich nicht mit den Dortmundern. so ungefähr, ne? Tweedy Sagmond was kann man tun, was kann ich tun? Das ist Ausdruck so dieser Sprachlosigkeit, die da wirklich bei deinen Aussagen da war.
Das ist eine gute Frage, eine richtig gute Frage. Und ich weiß aber, es ist keine schnelle Antwort.
Lass die Zeit.
Aber ich finde es ja schon mal toll, dass Leute sich mit der Sache beschäftigen, weil das ist ja das Problem bei so Steuerthemen von den Superreichen. Das ist so weit weg aus der eigenen Erfahrungswelt. Und wenn dann so ein Steuerraub gemacht wird im Milliardenbereich, das spürt man ja erstmal selber nicht. Also ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt persönlich überfallen und bestohlen werde oder ob so ein Steuerbetrug stattfindet, der in die Kasse greift.
Ja, aber da ist eine hohe Empörung, weil ja, das war auch so eine Reaktion. Aber wehe, in der Bäckerei nebenan wird mir kein Kassenbon ausgestellt.
Ja,
so,
ja.
Diese Fallhöhe zwischen dem, was in Milliardenbeträgen möglich ist und dem, was bei Centbeträgen schärfstens kontrolliert wird.
Ich finde gut, dass sich die Leute empören und wenn sie irgendwie politisch aktiv sind oder politische Veranstaltungen besuchen, da Fragen stellen. Also gerade beim Bundestagswahl, also unsere Kollegen haben leider die Fragen nicht oder kaum gestellt. Hin und wieder mal gab es in diesen Publikumstalkshows dann Leute aus dem Publikum, die dann Scholz irgendwie drauf angesprochen haben. Und das finde ich nicht schlecht, wenn da quasi aus der Basis die Fragen auch kommen bei Veranstaltungen, nicht nur an Olaf Scholz, sondern auch an den jeweiligen Abgeordneten, dass da einfach, dass die merken, ja, wir müssen was tun, wir müssen diese zwei Sätze im Koalitionsvertrag mit Leben füllen. Das erwarten unsere Wähler.
LV möchte wissen, das ist die vorletzte Frage, könntest du bitte ein Buch für Leute wie mich schreiben, die keine Ahnung, also wie LV schreiben, die keine Ahnung von der Thematik haben und im großen Ganzen gar nicht verstehen, was da eigentlich passiert ist. Ist das dieses Buch?
Das ist das Buch, das habe ich für Sie, euch geschrieben. Das ist kein Sach- und Fachbuch im klassischen Sinne. Das ist nicht für Steuerberater, sondern das ist für den interessierten Leser. Ich habe das versucht, spannend und unterhaltsam auch zu schreiben, weil das unser Job als Journalist ist, den Stoff, wenn er noch so sperrig ist, zu vermitteln. Und es darf dann auch spannend und unterhaltsam sein. Und ich hoffe, es ist mir gelungen. Ich habe es zumindest versucht.
Das war der persönliche Werbeblock. Und jetzt hat Hans, das bin ich, noch eine Frage. Hat dir dein Wissen um Cum-Ex geholfen, dass du früher als andere bei Wirecard wusstest, dass die Sache stinkt? Oder hat dich das genauso überrascht?
Nee, überhaupt nicht. Und Wirecard ist ein Thema, ich hätte mich da so gern engagiert als Journalist. Aber ich kann mich nicht vierteilen, ich kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Andere Kollegen können das, ich nicht. Und wir waren da so mit Cum-Ex beschäftigt, aber das ist ein großes Thema und ich hätte es auch gern anders gesehen, weil da geht es mir zu sehr um diese zwei Österreicher. Das ist so eine Gaunergeschichte und ist auch sehr überschaubar. Zwei Österreicher machen einen Milliardenbetrug, der eine taucht ab, der andere sitzt im Gefängnis. Mich interessiert da eher das Systematische, was diesen Betrug ermöglicht hat und auch die Verantwortung der Politik. Es gab einen Untersuchungsausschuss, aber die Verantwortlichkeit der Politik ist mir ein bisschen zu kurz gekommen bei den Recherchen und bei der Berichterstattung. Da haben sich die Kollegen hauptsächlich, ich will jetzt über Weihnachten die ganzen Bücher lesen, so Wirecard, Stand heute haben sich die hauptsächlich mehr um die zwei Gauner gekümmert, um Wirecard und nicht um die Institutionen und Politiker, die das eigentlich ermöglicht haben.
Oliver, danke schön. Hast du irgendeine Form von Jagdinstinkt? Möchtest du irgendjemanden zur Strecke bringen bei deiner Recherche, bei deinen Enthüllungen?
Nee, das ärgert mich sogar. Also ich bin kein Jäger, ich bin Journalist. Und ich höre, ich habe es ja vorher mit Thilo auch gehabt, dass es auch manchmal schwierig ist, diese Themen intern loszuwerden oder dass man das okay kriegt, die zu machen. Also ja, aber jetzt muss es einen Blattschuss geben. Dann sage ich immer, ich bin Journalist und kein Jäger. Und zeigt mir doch mal bitte eure Trophäensammlung. Also das ist, ich beschäftige mich jetzt nicht mit dem Thema und habe eine Agenda und sage, ich will den und den Politiker abschießen. Das ist, und darum geht es nicht, sondern es geht darum, die Geschichten ans Tageslicht zu zerren. Was dann passiert, ob jemand zurücktreten muss oder nicht, das habe nicht ich zu entscheiden und das ist auch gut so.
Oliver, danke schön. Danke für deine Arbeit, deine Auskünfte. Danke für euer Interesse, eure Fragen und eure Unterstützung. Thilo hat das schon gesagt. Auch diesen ganzen Kanal, dieses Projekt gäbe es nicht ohne euch. Dankeschön. Bis zur nächsten Ausgabe von Jung und Naiv. Ciao.